Immanuel, Tobi und der mächtige Motu-Dad gehören nun zu uns. Was für Kämpfer! Aber es wird schon langsam eng in unserem Machtschädel-Hauptquartier. Wir brauchen eine neue Basis, um die Vorbereitungen für den letzten, alles entscheidenden Angriff auf das Reds-Universum vorzubereiten. Hey! Ist da jemand?
Ja, ich bin's. Dieter.
Seltsam. Ich dachte, jemand wäre hinter mir. Aber du bist vor mir.
Das macht der Nebel. Er täuscht. Olli, was ist los?
Jemand hat mich berührt. Aber außer dir ist niemand da.
Olli, wieso fällst du hin? Bist du betrunken?
Natürlich. Ich war ja den ganzen Tag mit Dragstore im Weinkeller. Aber ich glaube, jemand hat mich umgestoßen.
Aber hier sind nur wir beide. Und ich hab dich nicht umgestoßen.
Nein, du nicht. Jemand anderes war es.
Ich war's.
Da taucht eine Gestalt aus dem Nebel hervor. Und je näher sie kommt, desto besser kann ich sie sehen.
Aber wer ist der Typ da? Und was will er?
Ich bin es. Thomas von Die Zentrale. Ich habe euch schon öfter geholfen. Verzeiht, dass ich mir mit euch einen kleinen Spaß erlaubt habe bei diesem Nebel. Als Wiedergutmachung biete ich euch gerne meine Zentrale, in der wir die kompliziertesten Rätsel lösen, als neue Basis für den Angriff auf das Reds-Universum an. Und ich habe auch schon eine Idee.
Fantastisch. Erzähl mir mehr von deinem Plan.
Also, in der Zentrale haben wir die modernste Ausrüstung für einen Podcast-Angriff. Laptops, Mikros, Aufnahmeprogramme. Es ist alles da, was ihr benötigt. Und was noch fehlt, kann ich euch besorgen.
Ihr habt euch königlich über unser kleines Hörspiel amüsiert und seid gespannt, wie es weitergeht. Denn eines kann ich euch sagen, es spitzt sich zu beim Machtschädel. Ob es sich in der Folge 35 unserer geliebten Hörspielserie Skeletor, König von Eternia, auch zuspitzt, das verrät euch der König des Podcasts. Der Dieter. Hallo, Dieter.
Ja, hallo, lieber Olli. Hallo, liebe Leute da draußen. Ja, heute sind wir in der Mitte von dem Fünfteiler angekommen. Du, Olli, 36 Minuten und 56 Sekunden dauert dieses Hörspiel. Damit eins der kürzeren. Und ich habe mal nachgerechnet, uns bleiben mit der heutigen Folge insgesamt noch 119 Minuten und 32 Sekunden. Also, gute 2 Stunden haben wir noch, Olli. Jetzt geht's ins Finish. Du, Olli.
Wow, das ist ja mal eine Mehrwertinformation, lieber
Dieter. Genau. Du, und jetzt, wo es ins Finish geht, ich glaube, der Skeletor ist ein guter Finisher, oder? Kannst du dir das vorstellen? So wie Axel Lünz-Windal bei den Skirennen, oder? So auf den letzten Metern, da holt er sich den Sieg. Was meinst du?
Ja, sicher, ja, oder wie Brad, der Hitman Hart. Sharpshooter kann der sicher auch, der genau. Skeletor.
Genau, also man darf gespannt sein. Skeletor, König von Eternia heißt es heute. Ja, und auch heute gehen wir nicht alleine ins Finish. Wir haben heute einen Gast eingeladen und das ist unser lieber Thomas. Thomas von Die Zentrale, herzlich willkommen im Podcast.
Schönen guten Abend, hallo Jungs, hallo lieber Dieter, hallo lieber Olli. Ich freue mich erneut hier zu Gast zu sein. Ich habe ehrlich gesagt nicht mehr damit gerechnet. Also, das kam sehr überraschend, diese Einladung für eine weitere Folgenbesprechung. Ich habe ja eigentlich gedacht, ich komme nochmal zu so einer Nachbetrachtung oder so. Aber jetzt sitze ich hier wieder und freue mich sehr.
Ja, Thomas, wir haben dir, wir wissen ja, bei der Zentrale, da geht es manchmal so ruppig zu und du sehnst dich nach dem Machtschädelurlaub. Also da haben wir uns gedacht, wir bieten dir mal wieder einen Platz hier an der Sonne an und ich hoffe, du genießt es, dass es bei uns hier so freundschaftlich zugeht.
Ja.
Nein.
Ja.
Schön, dass du und dein geschultes Ohr uns mal wieder die Ehre erweisen. Das ist eine feine Sache.
Genau, und was die freundschaftliche, der freundschaftliche Umgang untereinander geht, kann ich nur bezeugen, weil bei diesem Hörspiel, da, was ihr immer zu Anfang hört, da ist ja mal so der eine oder andere Fauxpas, ne? Und da wird dann nicht gesagt, wann bist du dämlich, so wäre es bei uns, weißt du? Da wird dann einfach gesagt, ist doch nicht schlimm, machst du nochmal, ja? Und bei uns wäre das so, da würdest du so verbal vernichtet werden, dass du dich aus Versehen bei dem Hörspiel versprochen hast. Also ja, das ist wirklich Urlaub für die Sinne, was ich hier erlebe.
Das ist ein Harmonie-Podcast natürlich. Und Thomas, ja. Du weißt ja nicht, wenn man... Also wenn ich der Olli oder der Olli mich, wenn wir uns zu scharf anpacken, dann ist sofort gleich die Luft raus. Also wir gehen da sehr behutsam miteinander um.
Ja, genau. Ganz genau. Und es ist auch ein Urlaubspodcast, weil der Dieter, der podcastet gerne mal aus Spanien, aber aktuell
diesmal nicht
zu Hause.
Ja, Urlaub ist vorbei. Die Realität der Arbeitswelt und Schulanfang war auch noch. Das hat mich alles eingeholt. Aber alles ganz, ganz glücklich überstanden, Gott sei Dank.
Ja, super. Genau. Ja, und fit sind wir auch, gesund sind wir auch. Das ist ja auch immer erwähnenswert bei uns. Und ich würde mal kurz noch in eigener Sache sagen, wenn ihr euch auch wohlfühlt mit uns, das sagen wir nämlich eigentlich nie, Dieter, ich weiß auch gar nicht, überall in jedem Podcast, den ich höre, gibt es vorher, bevor es losgeht, 5 Minuten noch irgendwie so Dinge in eigener Sache. Und jetzt zeige ich das auch mal. Ihr könnt gerne auf Spotify uns 5 Sperne und Sterne auch dalassen. Das ist etwas, was für uns besonders gut ist, weil wir haben viele Spotify-Hörer, weil wir nach wie vor nicht auf Apple Podcasts sind. Vielleicht in ein paar Jahren dann, wenn ihr das später mal hört, dann könnt ihr uns auf Apple auch hören. Ja, ansonsten, was kann man noch alles machen? Daumen kann man hochgeben auf YouTube und Abos kann man abschließen auf Instagram, also Abos bei YouTube auch und auf Spotify. Da kann man uns abonnieren. Instagram freuen wir uns über Zuwachs. Hm. Facebook sind wir natürlich auch vorhanden. Und ja, und wenn ihr uns was in den Hut schmeißen wollt, ich habe ja gesagt, ich sage das jetzt die letzten 5 Folgen jedes Mal auch, dann könnt ihr das auch gerne machen per PayPal. Da gibt es den Link, falls ich nicht vergesse, ihn drunter zu setzen. Dann kann der Dieter, der kann dann auch wieder mal tanken. Ja. Ist ja jetzt von Spanien mit dem Auto zurückgefahren. Dann kann er da mal wieder...
Sehr gut, ja. Genau, da gehen wir mit dem Hut rum oder beziehungsweise mit der Krone. Da hat mehr Platz. genau. Ja, du sagst es, Olli, und ich glaube, das machst du schon ganz gut. Also so ab und zu haben wir ja schon mal was in eigener Sache gesagt. Insofern glaube ich, ist dem auch Genüge getan. Ja, und sonst schreibt uns einfach, also gerne einen Kommentar unter den YouTube-Folgen oder wo auch immer ihr uns findet. Auch das interessiert uns. Was denkt ihr über die Folge? Hat sie euch gefallen? Hat sie euch nicht gefallen? Und ja, gebt uns Feedback. Auch das ist immer willkommen.
Ganz genau. Ja, dann würde ich sagen, starten wir in die Folge hinein. Mit unserer fast schon Catchphrase und wir sagen Let's go.
Let's go. Ja, kommen wir zum Cover, oder Olli? Und yes. Wie es die Tradition will, fragen wir zuerst mal unseren Gast. Lieber Thomas, was siehst du denn auf dem Cover? Gib uns mal eine kurze Beschreibung und wie findest du es?
Ja, Hörspiel Nummer 35, Masters of the Universe, Skeletor, König von Eternia. Das lacht mich in gelber Schrift an. Und ich muss jetzt erstmal gestehen, der Olli hat mich auch ein bisschen ins kalte Wasser geworfen, weil diesen finalen Fünfteiler, den habe ich ja nie gehört. So. Und das ist ja jetzt Folge 3. Und dann dachte ich so, super, dann muss ich ja erstmal Folge 1 und 2 hören von diesen 5 Dingen. Habe ich auch gemacht natürlich, damit ich auch wirklich weiß, worum geht's hier eigentlich. Und dann denkst du dir auch so, oh, Skeletor, König von Eternia, er ist endlich am Ziel angekommen. Ja, also er hat so lange dafür gekämpft und das muss doch richtig pompös umgesetzt werden. Und mir sei erlaubt zu sagen, auf dem Cover ist es auch sehr schön. Wir sehen Skeletor mit erhobener Faust in den Himmel gereckt. Und ja, im Hörspiel heißt das später, Hordak will ihm die Krone aufsetzen. Hier habe ich das Gefühl, so ein Gott oder so ein Geist, also so eine neblige Hand, setzt ihm die strahlende Krone aufs Haupt. Ich nehme mal an, der im Hintergrund soll Hordak sein. Für mich sieht es eher aus wie so eine Mischung aus Panda-Bär und Waschbär.
Stopp, 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 stopp. Das ist nicht Hordak, lieber Thomas. Also für diejenigen, die den Thomas noch nicht kennen, Thomas ist ein wirklich auf dem Hörspielsektor und auch was Europa-Hörspiele betrifft, eine Koryphäe mittlerweile. Ja, er kennt sich wirklich gut aus. Überall, vor allem bei den 3 Fragezeichen und bei TKKG. Bei Masters kennt er sich bei den Figuren und so nicht so gut aus. Das, mein lieber Freund, das ist der Stinkor da hinten.
Der, ach, das ist der Stinkor.
Der in der Höhle wohnt. Okay. Ja, ja.
Ja, gut. Genau. Der hat ja auch einen kleinen Auftritt in der Folge und wirklich nur einen sehr, sehr kleinen Auftritt. Aber hat es aufs Cover geschafft. Das ist mal bemerkenswert. Ja.
Ah, okay. Der trägt ja eine, dann ist das da eine Gasmaske, die er ja angeblich trägt, oder?
Genau.
Das ist aber mehr, das sieht eher aus wie eine Schwimmweste, die bis zur Nase ja. geht. Ja.
So ein bisschen, so. Ja.
Ja, deswegen, aber
Es sieht auch so aus, wie wenn er gerade bei der Mini-Playback-Show auftritt, so ja. mit dem Hand vorm Mund. Ist ein bisschen, ja, sieht auch ein bisschen stummelig kurz aus, die Hand. Also Stinkor gefällt mir hier auch nicht so. Aber wie gefällt dir denn Skeletor, Thomas?
Ja, den Skeletor finde ich super. Also der sieht wirklich für das, was ist, furchterregend aus. Wie gesagt, diese Siegesfaust, die er in den Himmel reckt, ne? Und dann diese Krone, die sich auf ihn niederneigt. Also ich finde, es hat was. Mein 12- oder mein 10-jähriges Ich würde sagen, oh, die Folge muss ich haben. Die sieht wirklich extrem ansprechend aus.
Ja, finde ich auch. Also Skeletor unglaublich hier in dieser Pose und ja, so wie er reinguckt und wild entschlossen. Mir gefällt auch ganz gut dieser grüne Schatten ist es ja nicht. Also diese grüne Reflexion in seinem Gesicht macht ihn nochmal bedrohlicher. Allerdings frage ich mich, Olli, also wir haben ja schon gesagt, die Krone, da gibt es so 2 klauenhafte Hände, die ihm die aufsetzen. Für mich sieht es ehrlich gesagt so aus, wie wenn einer von den Snake Man Squeeze vielleicht oder so ihm die Krone gerade wegnimmt. So, okay. So könnte ich mir das vorstellen. Mit den langen Händen greift er hin und nimmt es weg. Aber das ist noch gar nicht so mein Problem. Aber
Slimer. Slimer von den Ghostbusters.
Ja, oder so. Na, aber du schau mal, das ist doch die Krone des Königs, oder? Der Skeletor hat ja keine eigene. Der wird sich mit der Krone von Rendor krönen. Und da ist aber ein Totenkopf obendrauf, oberhalb von den Edelsteinen. Stimmt. Das, also entweder ist der Rendor. Ja,
den hat ihn noch jemand raufgeschmiedet von den Evils.
Ja, oder so.
Als kleines zusätzliches, Geschenk.
Das war die Überraschung. Ja. Das war die Überraschung vom Beastman. Er wird sich der Meister aber freuen.
Ganz genau, ja.
Ja. Ja, vor allem, also die Helden, sollten sie den Skeletor besiegen in dieser Folge, müssen dann den Totenkopf wieder runtersägen, oder? Da muss Man at Arms wieder Hand anlegen.
Das ist für den Man at Arms eine Kleinigkeit.
Der schafft das.
Ja. Der schafft das. Ja, ich sage euch jetzt auch noch 1-2 Sachen. Und zwar, ich finde ja, dass das Cover-Design jetzt allgemein ja schon schwer verbessert ist.
Ja, es wird besser.
In früheren Folgen, ja. Also das muss man schon mal hier sagen. Das Gelb ist vielleicht wiederum nicht so schlau. Ja, hier das König kann man gar nicht gut lesen. Aber sonst ist das ein sehr ansprechendes Bild und ein ansprechendes Design. Skeletor wirkt für mich ja fast eher so, wie wenn er die Krone wegboxen würde, oder? So. Einmal ja. So richtig ein Kinnhaken gegen die Krone. Und die der grüne Schleim auf seinem Kopf, da habe ich an die Chaos-Energie gedacht, die ja da jetzt vor allem in den neuen Revelation und auch in dem Moto 21 Comics Zeichentricks vorkommt. Hm. Und oder wieder mehr in Szene gesetzt wird. Und da habe ich an das gedacht, dass das vielleicht ein bisschen von dieser Energie ist, die er da auf seinem Kopf hat. Und warum der Skeletor nicht im Palast ist, sondern es in Stinkos Höhle, wo ja. er gekrönt wird, da kann man natürlich auch mal überlegen, warum.
Also vor allem stelle ich mir das super vor, oder? Eine Zeremonie, lauter, also Skeletors Gefolge ist da, das ganze Volk ist anwesend und dann steht der Stinkor hinter ihm und verbreitet Gestank. Ja. Kein so ein gutes, probates Mittel, um da sich feiern zu lassen. Aber das will er ja gar nicht, unser Skeletor.
Das ist sehr unklug, ja. Und da wundert er sich, dass keiner kommt, ne, wenn der Stinkor dabei ist.
Ja. Ganz genau.
So sieht's aus. Ja, aber cooles Cover, Mantel muss ich auch sagen.
Hat er ein Cape? Was sagt sie? Hat er da hinten ein Cape?
Ja, das ist das Cape. Das weht auch noch so im Wind, ja.
Ja, cool.
Und die Krone erstrahlt natürlich, da funkeln alle Edelsteine, also auch das ist super gemacht. Mhm. Also Cover, ich nehme es mal vorweg, gefällt mir besser als die Folge an sich.
Mhm. Okay. Wann ist die Krönung von Prinz Charles? Also vielleicht ist das ja hier schon ein bisschen Foreshadowing, ne?
Ja.
Mhm. Ja, möglicherweise.
Jetzt stell dir mal vor, wenn der auch so dreingucken würde mit so einem finsteren Gesicht und so wild entschlossen.
Genau,
Faust
das meine
gegen
ich.
Den Himmel.
Ja, und im Hintergrund ja. Camilla, weißt du.
Ja, genau. Und er verwünscht noch so seine Mutter. So ja. lange hast du mich warten lassen.
Ja, ja. Ich habe das zuerst gehört.
Liebe Leute, über das Cover haben wir jetzt, glaube ich, genug gesprochen. Oder möchte jemand noch was hinzufügen von euch beiden?
Ja, sonst mir fällt nichts mehr ein.
Den Mann vorstellen, der hier neu in der Rollenbesetzung auftritt. Und zwar ist das der Robotermann und gesprochen wird der von Horst Michael Neuze. Thomas, kennst du den zufällig?
Ehrlich gesagt nicht so ganz. Also ich kenne ihn aus der TKKG-Folge Nummer 51, Gangster auf der Gartenparty. Da spielt er die Rolle des Paul Obrecht, einer von diesen Gangstern, die da Tim und den Vater von Klößchen entführen. Aber der ist mir nicht so geläufig im Ohr. Ich habe heute mal ein bisschen so geguckt, was er so gemacht hat. Und da war ich ganz erstaunt. Es gab ja sogar eine Europa-Hörspielserie Brave Star. Und da hat er zum Beispiel den Skaz gesprochen. Also, weiß nicht. Ich habe Brave, genau da schließt wieder der Kreis. Auch Brave Star habe ich nie gesehen, die Zeichentrickserie. Und deswegen, ich hatte halt kein Tele 5, es tut mir leid. Deswegen sind mir all diese Perlen entgangen.
Ja.
Da geht es dir so wie mir, habe ich auch alles nicht gesehen. Mhm. Also es war in Österreich war es ja noch schwieriger, Tele 5 zu empfangen.
Ja, ganz genau. Ich habe heute auch noch das aktuelle Himanische Quartett ein bisschen angefangen und da sprechen sie auch, Manuel zum Beispiel spricht dann darüber, dass er auch Tele 5 relativ spät gehabt hat und auch nicht mit den Cartoons sozusagen zuerst in Kontakt kam. Und das war bei mir genauso, ja. Mhm.
Ja.
Also ich hatte auf jeden Fall vorher die Hörspiele. Genau, darum habe ich auch einen wesentlich emotionaleren Bezug zu den Hörspielen als zum Cartoon.
Ja, aber
na gut, ja, also er ist geboren worden 1923 in Hannover und ist gestorben 2006 in Hamburg. Und er hat nicht nur den bei Brave Star und bei TKKG da gesprochen, sondern hat da 500 Figuren seine Stimme geliehen in als Synchronsprecher oder Hörspielsprecher. Aber nicht in besonders prominenten Rollen. Und er war auch im Fernsehen zu sehen, zum Beispiel in so deutschen Krimiserien, wie wir es halt schon oft gehabt haben. Stahlnetz, dem Täter auf der Spur, das sind alles so Dinge, die wir in Österreich natürlich jetzt auch gar nicht so kennen. Ich weiß nicht, Thomas, ob dir das sagt, das Kriminalmuseum, Hafenpolizei, Derek kennt man natürlich.
Ja.
Hat eher immer so ruppige Typen gespielt, eher die Ganoven.
Das sind so Sachen, die meine Mutter bestimmt früher geguckt hat. Meine Mutter war so dieses deutsche Vorabendserien-Ding. Mhm. Sowas wie Großstadtrevier oder auch Soko und so, sowas hat die geguckt, weißt du. Aber das hat mich natürlich nie interessiert. Ich habe das immer so am Rande mitbekommen, auch sowas wie Ein Fall für zwei, weißt du. Das hat die sich schon gesuchtet, aber das hat mich persönlich nie interessiert.
Ja. Aber vielleicht noch erwähnenswert, viermal hat er auch einen Kommissar bei Tatort, und zwar in Stuttgart, Stuttgarter Tatort, verkörpert. Das kann man natürlich auch noch erwähnen. Ja, so viel zu dem von meiner Seite.
Ja, genau. Und im Endeffekt, für mich fällt er ein bisschen unter ferner Liefen. Also der wird jetzt nicht, mir zumindest nicht nachhaltig in Erinnerung bleiben als großartige Sprechstimme bei diesem Masters-Hörspiel zumindest.
Wobei ich die Stimme schon ausdrucksstark finde. Also der hat schon, ich finde, die Stimme selber bleibt einem im Gedächtnis. Also wahrscheinlich, weil ich den zu wenig gehört habe, aber so finde ich, ist es nicht so ein 0815-Sprecher. Also der hat schon Ausdruck in der Stimme.
Also eine markante Stimme hat er schon, ja, und auch das Ruppige passt und so weiter, oder halt, dass er halt eher die Ganoven gespielt hat. Ja, es liegt auch ein bisschen an seiner Rolle hier. Also wenn ich da zurückdenke, weil den haben wir ja auch, hast du auch angeführt, Olli, Franz Josef Steffens, den haben wir auch in dieser Folge wieder als Grislor. Der hat ja einen ähnlichen Auftritt bei Die Rache des Schlangenfürsten, oder? Wo er sich so verstellt und so sagt, oh, hoher Herr, es tut mir leid, ich bin dein unterwürfiger Diener und so. Das als macht Antenne, ja, ne? Der Horst Michael Neuze hier auch, stellt sich so mit seiner, tiefen Stimme ganz unterwürfig dar. Also da habe ich mir irgendwie gedacht, das klingt fast so wie bei Folge 20, Die Rache des Schlangenfürsten. Aber ja.
Absolut vergleichenswert, das habe ich mir nämlich auch gedacht, allerdings ist es mir nicht so richtig eingefallen, aber das ist es, genau, das ist witzig, dass es genau Franz Josef Steffens ist, der da den Mantenna ähnlich anlegt, aber besser. Aber es ist halt auch Franz Josef Steffens, der halt einfach auch über jeden Zweifel erhaben ist, da brauchen wir eh nicht drüber reden.
Ja gut, dann gehen wir zum Plot, oder? So, ja, kommen wir zum Plot. Also worum geht's denn in dieser Geschichte? Olli, und du wirst aus allen Wolken fallen, weil der Plot ist diesmal aber wirklich schnell erzählt. Die Helden sind zurück aus dem Hyperraum. Sie kämpfen sich durch die Reihen der Bösen in die belagerte Burg von Grayskull. Dann bekommen sie von der Zauberin einen Schlüssel und auch einen Unsichtbarkeitszauber. Mit dem gelangen sie nach Eternis, wo Skeletor gekrönt wird. Der Schlüssel öffnet aber dort die Tore nicht. Verdammt, dann gehen sie halt wieder. Vielleicht passt er ja in Snake Mountain. Und dort gehen sie dann hin. Das Tor geht auf, Panther und Spider werden verjagt. Und juhu, unsere Helden haben einen neuen Stützpunkt und jede Menge Waffenmaterial. Level completed, somit ist es aus. Warten wir auf Next Level, was in der nächsten Folge passiert. Für mich hat sich diese Folge wirklich so angefühlt wie Level 1 bei einem Computerspiel. Man muss sich mal ein paar Sachen verschaffen, aber so wirklich was gelöst hat man jetzt noch nicht.
Ja, also auf jeden Fall ist hier der Weg das Ziel und ich persönlich kann nur sagen, bravo Dieter, so habe ich mir das eigentlich immer schon vorgestellt.
So hast du das immer schon gewünscht.
Ja. Dann wären die Machtschädel-Folgen um eine Stunde kürzer.
Naja.
Aber jetzt hast du es in der drittletzten Folge hast du es endlich so hingekriegt, wie ich mir das wünsche.
Das ist eine Utopie, die ich dir aber gerne lasse, weil das Schöne ist, Olli, du merkst das nicht, ja, aber du redest eine halbe Stunde über die Sprecher und wenn ich dann 10 Minuten Plot mache, da bin ich schuld, wenn die Folgen lang werden.
Wahrscheinlich sogar. Ja, ich habe gehört, es gibt Hörerinnen, vor allem, glaube ich, die hören sich immer wieder nur deine Plot-Erzählung an.
Ja, also die natürlich, haben sich da schon zum Einschlafen.
Und,
weißt ja, du, und es, auch, genau, das ist ja zum entspannend auch zum, am Abend, wenn man so nicht gut schlafen kann und man sich denkt, naja, eine ganze Folge jetzt hören und dann mit diesen Soundeffekten, das ist mir zu aufwühlend. Ja, dann hört man sich mal meinen Plot an, natürlich. Warum auch nicht?
Mhm. Naja, der Chrissy liebt es auch. Der mag die entspannten Phasen in Podcasts und auch in Hörspielen. Ja. Deine Plot-Erzählung ist die Gartenszene der Masters-Hörspiele.
Unseres Podcasts ist das. Genau, die entspannte Szene. Ja gut, ja, also wie gesagt, wir haben nicht viel Stoff in dieser Folge, aber lasst uns den Stoff mal ein bisschen analysieren und Szene für Szene auseinandernehmen. Dafür, Thomas, haben wir dich dabei, du als großer Hörspielanalytiker, das ist deine Domäne, hier wirklich mal die Lupe auszupacken und zu gucken, hey, wie ist denn hier das Hörspiel umgesetzt?
Ja, je nachdem, was es hergibt, ne? Und ich will mich immer ein bisschen zurückhalten, weil ich so viel in meinem Fazit dann sagen möchte, aber es ist nicht viel dran, das kann man ja jetzt schon sagen, ne? Das hat man jetzt schon an der Inhaltsangabe gemerkt, aber trotzdem ist es ein unterhaltsames Hörspiel, das kann ich jetzt schon mal verraten.
Das jedenfalls.
Da kommst du meinem Fazit auch relativ nahe.
Genau.
Gut.
Ja, dann gehen wir rein. Erste Szene vor der Burg.
Vor der Burg,
ja. Wie geht's denn los?
Da geht's los und Olli, wir starten mit einem Cold Open, wie man so schön sagt. Wir werden mitten hineingeworfen in die Szene. Also wir haben das ja auch schon mal gesagt, bei vielen Hörspielen, da führt er zuerst mal Horst Naumann ein als Erzähler. Auch im vorherigen Hörspiel wird man sozusagen abgeholt beim Reich der Schrecklichen, dass He-Man eben sein Zauberschwert verloren hat. Hier gar nichts. Wir sind sofort im Dickicht vor der Burg und unsere Helden schleichen sich an Grayskull heran, wollen die Burg betreten, aber schaffen es nicht, weil werden zuerst mal aufgehalten von Scharen von Handlangern des Bösen, die hier um die Burg streifen. Und was hier bemerkenswert ist, hier wird zum ersten Mal in den Europa-Hörspielen wird Spycor erwähnt. Der bekommt keine Sprechrolle. He-Man sagt nur, dass der auch da herumlungert und eigentlich sagt er nicht Spycor, sondern Spycor, was ich sehr lustig gefunden habe. Genau.
Das ist wohl wahr.
Das ist
ja wohl wahr. Und Triglops, ich sag's euch. Ich habe mich so gefreut, endlich wieder Triglops, auch wenn er keine Sprechrolle hatte. Ja. Aber endlich wird er zumindest mal wieder erwähnt. Das ist ja man begnügt sich ja schon mit kleinen Sachen.
Ach so, drum, da ist aber Norbert Langer dann konsequent, oder? Statt Triclops und Spiker sagt er einfach Triclops und Spiker.
Ja.
Ich habe eine Frage. Ja. Das Hörspiel davor hat uns ja mit der Situation entlassen, dass das ja noch Ram-Man und Snoutspout dabei waren. Mhm. Wo sind die eigentlich hin? Haben die jetzt Feierabend gemacht oder haben die wichtige andere Sachen zu machen? Also warum sind die jetzt nur noch zu dritt beziehungsweise zu viert? Weil Orko erscheint ja auch, wann er will.
Naja, weil die wollen ja jetzt nach Castle Grayskull. Sie sind aus dem Palast wieder raus und nach Castle Grayskull, da hat nicht jeder Zutritt. Mhm. Und deswegen brauchen die auch gar nicht mitkommen. Die sind irgendwo versteckt weiterhin. Das kommt ja dann am Ende der Folge auch nochmal vor, dass Orko dann auch die anderen Masters of the Universe quasi nach Snake Mountain lotst, wo sie dann die neue Zentrale haben.
Ja.
Und von daher macht das durchaus Sinn, dass nur diejenigen, die Eintritt bekommen in Castle Grayskull, auch sich dann dorthin auf den Weg machen.
Ach so.
Ja. Was keinen Sinn macht, meiner Meinung nach, ist, dass sie so vorsichtig sind. Weil He-Man hat das Zauberschwert wieder und wir kennen das von früher. Wenn er das Zauberschwert hat, dann verschreckt er normalerweise die Bösewichte sofort auch und hat irgendwie kein Problem, sich irgendwo durchzukämpfen. Oder vielleicht sogar könnte er wieder zurück mit dem Zauberschwert in den Palast und Skeletor einfach konfrontieren. Müsste normalerweise auch funktionieren, weil Skeletor hat ja jetzt keine besondere Waffe oder so. Also das ist sowieso so eine Grundsatzfrage schon mal, ja. Warum?
Ja. Das wäre der Spannung aber auch ein bisschen abträglich, wenn He-Man jetzt alle davon jagt sozusagen. Dann wäre die Belagerung der Burg schon vorbei. Du, aber Olli, mir ist jetzt ein Gedanke gekommen, da habe ich ehrlich gesagt nie drüber nachgedacht, weil es ist ja richtig, auch wenn He-Man mit dem Zauberschwert die Burg öffnet, dürfen oder können nur eher Man-at-Arms, Teela die Burg betreten. Wie wäre denn das, wenn Skeletor mit dem Zauberschwert die Burg öffnet? Dann kommt auch nur er rein und Hordak und die anderen müssen draußen bleiben. Oder das. Diese Frage sollten wir mal erörtern.
Vielleicht ist es so, dass die Zauberin, dass es nicht prinzipiell nicht geht. Das
kommt ja, dass es die Zauberin nicht will.
Dass es sie nicht will, dass sie es nicht will und dass es auch aus Respekt vor ihr nicht getan wird daher. Mhm. Weil sie mag ja scheinbar nicht so viel Besuch und auch nicht so viel Trubel in ihrer Burg. Sie sagt ja dann auch gleich immer, geht wieder, oder sie verschwindet selbst in den früheren Folgen als Geist oder so. Oder sie kommt gar nicht als Zauberin, sondern nur als Geist. Mhm. Sie ist eher so ein Eigenbrödler und deswegen ist das so. Also das könnte ich mir als Erklärung vorstellen.
Olli, was mir an dieser Szene auch noch aufgefallen ist, sie flüchten in die Burg und sie müssen an Monstroids, die Monsterkrabbe, vorbei. Und das habe ich ganz spannend gefunden. Horst Naumann sagt das und Man-at-Arms wiederholt das dann. Horst Naumann sagt, hier versperrten ihnen 7 Trooper der Horde zusammen mit einem Monstroid den Weg. Und Man-at-Arms sagt dann auch noch, ah, He-Man, der Monstroid erhält mich. Irgendwie total komisch, weil bei Skeletors Roulette wird er schon auch englisch ausgesprochen als Monstroid. Also irgendwie haben sie es in der Folge und sprechen gar nichts Englisch aus. Also weder Spycor noch Monstroid. Und irgendwie tun sie so, wie wenn das einer unter vielen wäre. Hat mich ein bisschen verwirrt.
Dafür sprechen sie dieses Mal, zumindest He-Man spricht den Blasterhawk dieses Mal richtig aus. Er sagt nämlich dieses Mal nicht Blasterhawk, sondern Blasterhawk. Aber Hordak sagt später dann Blasterhawk.
Ja. Yeah.
Also sie kriegen es nicht ganz hin. Absolut. Und apropos Monstroid, der Orko kommt ja dann auch in diese Szene dazu und zaubert. Und der Machtschädel He-Man, wir lieben ihn, der fährt ja dem Orko mal massiv in die Parade, ja, und sagt wieder mal, Orko, wir können dich jetzt nicht gebrauchen. Und ich denke mir echt, da habe ich mir aufs Hirn geklopft. Ich sag's euch, Orko, Retter in 25 von 30 Folgen der ganzen Geschichte, ja. Aber nein, He-Man sagt, Orko, jetzt können wir dich nicht gebrauchen. Das passt doch nicht, oder?
Das passt nicht. Vor allem sagt Orko auch, er sagte sowas wie, hallo, meine Lieben, oder so, ist überfreundlich und dann wird ihm so drüber gefahren. Nein, das passt natürlich nicht.
Ja, Marco hier überhaupt eine ganz merkwürdige Rolle in der Folge, also so
ja.
Eher ein bisschen als Fremdkörper fühlt er sich hier an in dieser Folge, leider. Wir sind ja große Orko-Fans.
Genau, da kannst du mal auf mein T-Shirt schauen. Heute habe ich mein Orko-T-Shirt an.
Habe ich noch gar nicht gesehen, cool.
Du, aber das ist für mich auch jetzt eine Tendenz in den letzten Folgen oder beziehungsweise hat sich das schon sehr manifestiert. Orko ist jetzt einfach der für die lustige Abwechslung sorgt. Der ist nicht mehr so mit Tiefgang, wie er das am Anfang der Serie war, wo er halt wirklich auch noch, zum Beispiel, keine Ahnung, bei Sturm auf Castle Grayskull, wo er sozusagen Trojan misstraut hat und so weiter. Jetzt ist er wirklich immer nur, der Clown, der halt auftaucht.
Ja, und auch, und das ist mir in dieser Folge auch stark aufgefallen, der Lächerlichkeitsgegenpart für Teela. Mhm. Und die bekriegen sich hier auf einer Ebene, wie es halt für Kinder lustig ist, ja. Also der Ork oder Clown und Teela, die schwache Frau, ja, die auch nichts auf die Reihe kriegt. Da werden wir dann natürlich auch immer wieder in dieser Folge wieder extrem drauf kommen. Mhm. Und beide sind wahnsinnig degradiert hier auch wieder. Und das passt. Die brauchen sich fast schon gegeneinander. füreinander, weil sie beide so weit unten in der Hierarchie hier sind. Das ist wirklich traurig und bitter.
Ja, Tatsache. Also wenn wir schon über Thiele sprechen, also wie sie es dann in die Burg reinschaffen, da sind sie ja mächtig außer Atem, dürften ja viel gelaufen sein, oder ja, He-Man und Man-at-Arms haben auch gegen Monstroid gekämpft und so. Und ich finde, also wir haben ja schon öfters gesagt, Monika Gabriel, großartige Sprecherin, und sie bringt das echt immer super rüber, so wirklich dieses, ich bin total fertig und erhole mich gerade. Und was mich aber wundert, ist, sie macht das immer auch ein bisschen lasziv, ja, so mit so einem komischen Stöhner. Das wundert mich ein bisschen, weil wir ja schon gehört haben, dass Monika Gabriel mit ihrer Darstellung der Thiele nicht so zufrieden war, es zu klischeehaft gefunden hat. Aber da gibt sie immer wirklich, also so das, ich bin so fertig von dem schlimmen Kampf. Also das wundert mich, ja, dass sie das so immer so macht.
Kann ich dir verraten. Ja, dieser Fünfteiler war ja auch wirklich als finaler Teiler bestimmt angelegt, ja. Und da hat sie gedacht, so, ach komm, hier noch drei Hörspiele, spreche ich noch schnell ein und dann ist auch Feierabend, weil es ist mir auch egal, ja.
Danach, genau, Kohle, ja, denken und durch.
Genau, danach bin ich die los, die alte, weißt du.
So, ja, so wird es gewesen sein.
Aber sowas.
So wird es gewesen
sein. Ja. Ich möchte zu der Orko-Thematik kurz was sagen. Weil der ist mir in dieser Folge auch, ich möchte sagen, negativ aufgefallen, weil er taucht immer wieder mal auf, dann ist er wieder weg. Also irgendwie, der beamt sich in die Szene rein, der will auch irgendwas Wichtiges machen. Wieder sein Sprüchlein, ich bin der mächtigste Zauber des Universums, da macht er was. Und dann ist er wieder weg. Also so, da hatte ich auch so das Gefühl, man wusste nicht so wirklich, was man mit dem machen soll. Weil ich finde, die Geschichte ist ja schon angelegt. Hier soll ja nochmal richtig die Bedrohung hervorkommen, dass Skeletor Eternia übernommen hat und dass man da ja nicht vergessen darf, He-Man ist ja der Held. Also, und wenn, dann soll ja auch He-Man die Screentime haben, würde ich sagen. Und deswegen habe ich das Gefühl, so Orko, der muss vorkommen, aber dass er dann halt wirklich so zum Witzbold degradiert wird und dann ist er auch wieder weg. Aber er muss trotzdem auch was sagen zwischendurch.
Genau. Und hier merkt man das, jetzt bringe ich das, was ich vorher gesagt habe, nochmal auf den Punkt, weil ich vorher nicht genau es richtig formulieren konnte. Aber es kommt ja hier eben Orko, der zaubert und He-Man öffnet das Tor und Thiele sagt dann sofort, und Orko glaubt sicher, dass er es war, der uns den Weg frei gemacht hat. Dabei warst du das, ist doch He-Man und so. Da dieser Diss von Thiele, es ist wie zwei Kinder, die sich streiten, oder? Mhm. Orko und Thiele. Und später gibt Orko nämlich Thiele auch wieder eines zurück. Kommen wir ja dann später drauf noch, wie er die kluge Thiele dann extra so herauskehrt. Also es ist wirklich merkwürdig hier. Ja.
Ja,
aber gut. So, gehen wir weiter.
Gehen wir weiter. Aber eins noch zu dieser Anfangsszene, also die Atmosphäre, also vor allem wie sie vor der Burg sind, finde ich schon gut umgesetzt. Also auch wenn man gar nicht abgeholt wird, aber man merkt gleich, die Helden stehen vor einer schwierigen Aufgabe. Also auch mit dem, wie sie da erzählen von herumschleichenden Gestalten und so, hat mich, also bringt einem gleich mal voll rein in die Folge und ist echt spannend am Anfang, muss ich schon sagen. Und auch, wie sie sozusagen mit Schwierigkeiten in die Burg reinkommen.
Genau. Und wie die Monsterkämpfer dann sich ärgern. Was sind das für Zauberkräfte?
Naja. Und weil wir eben vorher darüber gesprochen haben, so Monsterkämpfer 1 und Monsterkämpfer 2, das Tor schließt sich, haltet sie doch auf, zu spät, die Burg wirft uns zurück. Also auch die Monsterkämpfer merken das, dass auch wenn das Tor offen ist, sie kommen da nicht durch. Ja? Also man braucht halt wirklich das Zauberschwert, um da durchzukommen. Oder den Wohlwollen der Zauberin. Genau. Na, aber großartig, also finde ich auch super, diese Schreie der Monsterkämpfe im Hintergrund. Wirklich cool. Genau. Ja, aber in der Burg...
Mich hat es ein bisschen erinnert, wie der eine schreit, was sind das für Zauberkräfte an, an Dominik Thiem, für alle österreichischen Hörer, der mal über den ganzen Chord geschrien hat, was sind das für Schuhe? Ja. Auf voll wienerisch, weil ihm irgendwas nicht gelungen ist.
Ja. Genau, das war das bei den US Open oder wo, oder bei Paris, keine Ahnung. Egal, in der Burg, also was mich da überrascht hat, das ist für mich ein Novum, das kenne ich so gar nicht. Sie gehen in die Burg rein und dann kommt der Erzähler und beschreibt sozusagen das Treffen mit der Zauberin und was die Zauberin jetzt den Helden gerade zeigt oder vorspielt auf ihren Bildschirmen, ja, wo wir seit das ewige Feuer wissen, dass die ja eine Hightech-Ausrüstung da hat in der Burg. Habe ich komisch gefunden, hat mir irgendwie nicht gefallen. Also was, wie seht ihr das?
Wäre mir persönlich jetzt gar nicht so aufgefallen. Erst als ich es von dir jetzt gelesen habe, quasi, weil du hast es eben extra im Handout platziert, ist es mir dann natürlich auch bewusst geworden und es ist durchaus erwähnenswert, ja. Wäre schon schöner gewesen, wenn man hier einen Dialog, ich hätte hier auch einen Dialog vorgezogen.
Ja. Ja.
Ist dir das aufgefallen, Thomas?
Ich finde ja eh, dass generell viele Sachen hier sehr schnell abgehandelt werden und nochmal Hinweis, das ist jetzt hier Folge 35 und viele Sachen wiederholen sich ja auch immer wieder. Ich bin der größte Zauberer des Universums und sehr gesprächig war die Zauberin ja noch nie. Das ist ja immer sehr kryptisch alles und immer so, mehr kann ich euch nicht sagen und so. Und dann wäre doch wieder dasselbe gewesen. Teela, He-Man, da seid ihr, ich muss euch was zeigen. Und da finde ich das eigentlich gut gelöst, dass man reinkommt und der Zähler sagt, hinter ihr irgendwie so ein wabernes Portal, worauf sich Bilder abzeichneten und dass man so ein bisschen mystisch reingezogen wird. Also fand ich jetzt nicht verkehrt. Also bevor ich jetzt wiederholt höre, irgendwie, ich bin die Zauberin und ich habe euch was zu zeigen und He-Man wieder, was denn Zauberin, was denn? Kommt mit! Weißt du? Da finde ich das mal erfrischend, sagen wir mal so.
Ja, das unterscheidet uns, Thomas, weil wir als Hörspiel-Nerds, wir wollen genau das hören, ja. Wenn die Gisela Trube sagt, He-Man, Eternia war noch nie in einer größeren Gefahr.
Ja, das gehört ja
auch, dass der Horst Naumann das vorliest. Das ist ja uninspiriert, ist das. Ja, aber zumindest also, eine Abwechslung.
Ich sage mal, wer mehr von der Gisela Trove, dem Geist von Castle Grayskull oder der Zauberin hören will, der kann sich mal der Zauberspiegel anhören. Die drei Fragezeichen und der Zauberspiegel sich dann gleich die Review mit dem Thomas, mit dem Benjamin und mir anhören. Und bei der Zentrale bei euch drüben, dann habt ihr auch viel Freude.
Richtig. Ja, okay. Ja, passt. Also ja, liebe Community da draußen, mach das. Ich war jetzt gedanklich schon wieder einen Schritt weiter, nämlich bei dem, was Thomas gesagt hat, also so, ja, eine Abwechslung, aber irgendwie war es für mich, es war für mich keine Szene in der Burg, weil was folgt denn dann darauf? Es geht ja gleich in die Sequenz, sozusagen, was sie auf dem Bildschirm sehen oder in diesem dreidimensionalen Bild. Es geht dann gleich in die Skeletor-Sequenz, ja, also leider der einzige Auftritt von Skeletor hier. Und den beobachten sie halt nur, wie er in der Burg sitzt und feiert. Und wie gesagt, also für mich hat sich so angefühlt, Horst Naumann spricht einen Übergang und jetzt sind wir bei Skeletor. Also es war für mich, ich war jetzt nicht in der Burg Grayskull in Wahrheit. Wobei ich diese Zwischenszene im Königspalast ja ganz großartig finde. Also die hat mir gefallen. Wie hat es dir gefallen, Olli? Drüber, ne?
Ja. Sehr gut. Sehr gut. Natürlich einzige, wie du schon gesagt hast, mit Passetti und deswegen muss sie natürlich auch herausstechen und herausragend sein, weil Passetti immer herausragend ist. Und so auch hier, ja. Wieder voll in Trinklaune, der gute Skeletor. Trinkt, Freunde, feiert, gut drauf, so wie wir ihn mögen. Und trotzdem hat er das Heft in der Hand. Und das ist einfach schön. Da weiß man einfach, Skeletor ist der Oberboss. Und freut sich hier, dass er bald gekrönt wird. Und
und was ich finde, also er spricht auch ein bisschen anders, oder? Er spricht für mich wirklich sehr majestätisch, so ein bisschen ruhiger, irgendwie mit Wirkung, weißt du, so was sagt er da so zu Dragstor? Rede, Dragstor, wer hat dich so zugerichtet? Also wirklich so ein bisschen mit Würde spricht er doch hier, oder? Ist dir das aufgefallen? Ja, Thomas, du hörst nicht so oft den Peter Passetti als Skeletor, aber ich finde, er macht das schon.
Doch, inzwischen habe ich den sehr, sehr, höre ich den raus. Und also das verlangt er jetzt auch quasi die Rolle. Der ist am Ziel seiner Träume und der ist jetzt einfach stolz. Und die feiern ja schon seit anderthalb Folgen, wenn man ehrlich ist. So. Und das genau. Ist einfach, der genießt das, der genießt die Aufmerksamkeit und wir hatten es ja damals schon rausgearbeitet, der muss ja irgendwie ein Seminar gemacht haben, wie gehe ich besser mit meinen Angestellten um, weißt du, und deswegen ist er sehr, sehr ehrenwürdig am Tisch, er ist ein guter Gastgeber und weißt du, er muss ja auch die Würde zeigen als zukünftiger König, ne, da könnte er ja da auch in der Ecke liegen, besoffen, weißt du? Und alles und ein Vibe nach dem anderen. Deswegen finde ich da eigentlich das schön gemacht von Passetti. Und was mir aber aufgefallen ist, hier die ganzen Sprecher sind ja dieselben Kämpfer, die eben noch vor Castle Grayskull standen. Die sind jetzt schnell rübergerannt. Das sind ja dieselben Stimmen, weil sie noch ein bisschen Alkohol von dem Gelage abstauben möchten. Und finde ich auch ein bisschen schade in dem Hörspiel, so was Hintergrundstimmen angeht, sehr übersichtlich, weil es sind eigentlich immer die gleichen. Ja, nachher sind sie dann die Leute, die bei der Krönung dabei sind und sich darüber aufregen. Weißt du? Das sind dann diese Leute aus dem Dorf.
Das ist richtig, ja. Matthias, das habe ich ja hier extra mir noch aufgeschrieben, weil ich es erwähnen wollte, der ja die Hörspiele transkribiert hat und der schreibt auf www.moto-audio.de Zustimmung, angetrunkene Jubelrufe vom Volk, weil du sagst, sie trinken seit eineinhalb Tagen oder Folgen. Das habe ich sehr, sehr lustig gefunden. Also so in eckiger Klammer, weißt du, also das Volk spricht was, diese eine Frau, da die sticht eher ein bisschen raus, die dann irgendwie so lachend die Szene beschließt. Weiß ich nicht, soll das Evil Lynn sein oder irgendjemand anderes? So evil klingt die nicht. Aber das habe ich schon lustig gefunden. Er schreibt Zustimmung, angetrunkene Jubelrufe. Ja, und Hordak, das muss ich hier jetzt an der Stelle schon auch mal erwähnen. Skeletor sehr, sehr mächtig dargestellt, aber Hordak war schon mal opportunistischer, oder? Der ist sehr untertänig auch, die da.
Das definitiv. Also ich glaube, der hat jetzt einfach, dem gefällt die Wandlung des neuen Skeletors, ja, der sozusagen ein Team-Event nach dem anderen macht und sich da um seine Angestellten kümmert.
Achso, ja, du meinst, der führt mir nichts.
Der sagt jetzt, wenn der Boss so zu mir ist, dann mache ich keine Revolte. So stelle ich mir das vor.
Geht das auch nicht machen.
Ja gut, aber so wie ich das verstanden habe, ist er ja auch ein Schüler noch von Hordak gewesen. Ne? Der hat ihm damals das Leben gerettet, wo er dann in diesen Vulkan gestürzt ist und hat ihn jetzt so ein bisschen gebogen, ne? Und von diesem wilden Typen, der immer schnell ausrastet und alle unterjocht, ist er jetzt ein würdevoller, seriöser Bösewicht geworden.
Das ist ein guter Punkt, Thomas. Möglicherweise im Hörspiel Kosmos. Gut, er versucht es schon, ihn auch zu hintergehen, aber im Hörspiel Kosmos ist das natürlich sehr, sehr stark auch im Fokus, dass er den Skeletor immer wieder auf den richtigen Weg bringt, immer wieder der ruhige Part ist. Der Besonnene. Und vielleicht ist er einfach stolz.
Mhm.
Du hast vollkommen recht.
Da muss ich dir jetzt mal sofort widersprechen, Oliver. Das sehe ich gar nicht so. Weil im Endeffekt, wir hatten es ja schon ein paar Mal, im Endeffekt ist es einfach nicht konsistent gelöst. Ja? Also ich habe das auch sehr kritisiert bei Das ewige Feuer, dass es da nicht zu einer Konfrontation zwischen Skeletor und Hordak gekommen ist. Die hätte man ja machen können und dann hätte es Skeletor Hordak in die Knie gezwungen und dann ist er wieder sozusagen gefolgsam. Aber so bleibt halt immer das Hängen, naja, was ist jetzt mit Hordak? Will er selber die Macht über Eternia oder nicht? Weil einfach immer da, wo es Spannungen gegeben hat zwischen den Zweien, ist es nicht gut aufgelöst worden. Und hier, ja, also... es ist halt so, ja, wie in einem anderen Hörspiel ist es dann auf einmal wieder anders. Das ist aber einfach, darauf muss man sich einlassen beim
H.G. Francis. Aber Hordak ist aber stolz, ne? Ich meine, er betont ja auch später, ich werde dir persönlich die Krone aufs Haupt setzen, das lasse ich mir doch nicht entgehen. Ja. Also das ist schon so, der zwinkert so immer den anderen zu, hier, mein Skeletor, ne? Schaut ihn euch an, weißt du? So ungefähr.
Mir gefällt das ganz gut. Und Dieter, wenn du mir nochmal widersprichst, dann werde ich dich an einen Felsen schmieden, von dem dich keiner mehr befreien kann.
Ja, ganz richtig. Ganz richtig. Das sei hier auch nochmal erwähnt. Ja. Also Skeletor, seinen Erzfeind He-Man, den will er jetzt einfach nur mehr gefangen nehmen. Ja, also nicht mehr... Er will ihm an alle möglichen Maschinen anschließen, die ihm Lebensenergie entziehen oder in ein teuflisches Roulette stecken, wo er gegen irgendein Monster verlieren wird. Oder ihm, wie war das noch, irgendwo auf einen anderen Planeten teleportieren. Es wird immer, ja, wie soll ich sagen, es wird, ja, passt, ich Skeletor, ich bin jetzt auf einmal gegen die Todesstrafe und lebenslange Haft für He-Man. Muss reichen. Das ist so ein bisschen, was damit schwingt.
Ja gut, wenn du deinen Erzfeind in die Finger kriegst, dann kannst du ihn schon mal an einen Felsen schmieden und als abschreckende, so wie Jesus, der ans Kreuz genagelt wurde. Das ist dann ähnlich, ne?
Ja, aber das war eine Todesstrafe, Olli. Ja. Aber, ach so, du meinst, der lässt ihn dann dort verhungern?
Ja, der lässt ihn dann verhungern, ja.
Ach so, ja, okay.
Ach so, ich habe gedacht, der stellt den dann aus, so dass dann immer alle so gucken können, irgendwie, schaut euch an, so behandle ich meine Feinde, weißt du?
Hm. Ja, aber er muss ihn ja nicht füttern, oder? Man kann ihn ja dann auch zugrunde gehen lassen.
Macht er doch nicht.
Ja. Macht er nicht?
Natürlich macht er das nicht. Der hätte den jetzt vor zwei Folgen, da wo er ihn da mit diesem Hyperraum-Zeug da an seiner Schwertspitze, hätte er ihn niedermeucheln können, aber es hat ihm ja gereicht. Ach, der liegt auf dem Boden, der ist bestimmt tot. Geht mir aus dem Weg, weißt du, das interessiert den ja nie. Ja, das ist wie bei Mickey Maus mit dem schwarzen Phantom im Comic.
Cool.
Ja, da wird Mickey Maus immer eine tödliche Falle gelockt vom schwarzen Phantom. Und dann sagt das Phantom, ja, du wirst jetzt gleich zugrunde gehen. Ich gehe jetzt aber raus aus dem Raum, weil ich kann kein Blut sehen. Weißt du? Sich einmal überwinden und selber Zeuge werden, dass der Widersacher wirklich stirbt und dann sagen, so erledigt. Aber dann immer sagen, ah, ich habe ihn hintergestreckt, ich gehe jetzt. Weißt du? Und sich dann wieder aufregen, wenn er wieder aufsteht. Und He-Man, da bist du ja wieder. Weißt du? Also, das ist immer so. So. Die Bösewichte, das ist halt ein Klischee natürlich und sonst wird es ja nicht weitergehen. Aber so einfach einmal sagen, okay, jetzt ist Schluss. Weißt du?
Genau, Schluss. Ja.
Aber deswegen haben wir ja Revelation.
da ist dreimal Schluss, oder? Da wird Adam gleich mehrmals umgebracht. Es ist auch eine Herangehensweise, ja. Genau. Na, aber jetzt, wir sind ja immer noch in dieser Rückblende oder in dieser, nicht Rückblende, in dieser, wie sagt man, in dieser Szene, die Zauberin da projiziert. Dann gibt es ein sehr abruptes Ende, also sozusagen die Transmission ist vorbei, die Zauberin spricht auf einmal
Und das abrupte Ende wird mit einer Stopptaste abgeschlossen. Ja. So wie Kassette, Stopp.
Genau. Ja.
Gefällt mir sehr gut.
Bitte werfen Sie 25 Cent ein. Das ist ungefähr. Nee, jetzt ist Schluss. Ne? Genau. Dieter, bevor du weitermachst, wir haben den Auftritt von Draxter nicht richtig besprochen.
Stimmt.
Ja, weil der kommt ja wieder und erzählt, hier He-Man und seine Mannen waren da, sie haben mich gefangen genommen und da ist mir jetzt auch wieder ein Fehler aufgefallen, denn am Ende von Folge 34, wenn He-Man und Man-at-Arms in diesem Reich der Schrecklichen sind und die stehen doch vorm Portal und dann kommt doch Draxter, der will doch Rotwein holen, das sagt er hier nochmal, und dann nehmen die den gefangen und haben dann Angst, Mensch, der wird ja gleich gesucht. Weißt du, also der ist schon viel zu lange weg. Und ich bin auch der Meinung, man hört am Ende der Folge andere, die so die Treppe runterkommen und Draxter suchen. Und hier behauptet er jetzt, ja, ich konnte mich selber befreien. So, weißt du, also irgendwie so, das fand ich auch wieder ein bisschen unstimmig. Ich hatte das Gefühl, die müssen jetzt schnell weg, weil jetzt kommen welche Draxter suchen. Und hier heißt es irgendwie, ich habe die Fesseln selber gelöst und ich habe geguckt, wen sie alles befreit haben, aber sie sind einfach geflohen.
Interessant. Ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen, dass er das sagt, dass er sich selber stimmt, sagt er sagt, es hat lange gedauert, bis ich mich befreien konnte. Ja, Tatsache. Ja. Ich will eine Weinflasche zerbrochen haben und dann mit den Scherben die Fesseln durchgeschnitten.
Die Hände abgesägt.
Genau. Ja, aber stimmt natürlich. Also ich sag mal, was hier ein bisschen Da sind wir jetzt schon, sage ich mal, sehr kritisch, aber was nicht so ganz stimmig ist, Draxter will Wein holen fürs Fest, ist gefühlt Stunden weg und keiner sucht ihn oder keinem fehlt der Wein. Das ist hier das, was sozusagen ein bisschen komisch vorkommt.
Oder man hat gedacht, der Draxter ist weg, der gönnt sich gerade ein Schäferstündchen, weißt du, so lass den mal.
Lass den mal, ja. Oder ne? Vielleicht wollte er auch nur seinen Lieblingswein holen, war eh noch genug da, aber der Draxter sagt, ja, den Heckenclasher, den könnt ihr selber trinken. Ich hol den guten Wein, der mit der Staubschicht aus dem Keller. Kann auch sein. Ja, genau.
Wie geht's denn da weiter?
Es geht wie folgt weiter. Und da sind wir wieder bei dem Thema, wie geht Skeletor mit seinen Gegnern um? Hat er ja schon gesagt, He-Man will er an den Felsen schmieden und dem König und der Königin, so erzählt es zumindest die Zauberin, mit denen hat er vor, dass er ihnen die Lebensenergie nehmen will, also so raussaugen. Er will ihnen alle Kraft rauben, damit sie ihm nie wieder gefährlich werden können. Also macht für mich absolut keinen Sinn, ja. Also wenn er schon so eine Maschine hat, dann sollte er doch da He-Man dranhängen, weil der hat ja auch ohne Zauberschwert immer noch genug Kraft. Und He-Man ist der ihm gefährlich werden könnte. Also der König und die Königin, ich glaube, die sind Skeletor noch nie, aber kein einziges Mal und in keiner Sekunde gefährlich geworden. Wieso will er jetzt die Gedächtnis löschen und Saft und kraftlos machen? Hast du da eine Idee, Olli?
Zuerst muss ich noch etwas Witziges erwähnen. Und zwar, die Zauberin zeigt das eben her, alle voll besorgt, ja, um das Königspaar. Nur mit Arms hat eine riesen Gaudi. Also, Tila sagt so, Skeletor will sich zum König ausrufen lassen und hier wird so nachdenklich, ja, das war zu erwarten. Und der König und die Königin sind noch im Schloss. Und wir müssen sie rausholen, so schnell wie möglich. Und sofort danach im Dialog sagt Bennett abends und lacht voll. Skeletor hat reichlich spät gemerkt, dass wir dort waren. Er wird vergeblich nach uns suchen. Und dann sofort wieder, He-Man ganz ernst, Zauberin, was können wir tun? Das ist sehr anorganisch, aber sehr, sehr witzig. Mhm. Ich liebe das. aber du sprichst natürlich was an. Was hier in dieser Folge essentiell ist. Also Skeletor, dass der das Königspaar eliminiert, bringt ihm gar nichts.
Ja, nichts.
0,0 und die waren ihm noch nie gefährlich, genauso wie du das auch erwähnt hast, hier zumindest im Hörspielkosmos. Und ich meine, es hat Angriff der Magier-Vibes, das ist cool. dass Skeletor hier die Idee nochmal aufgreift. Ja, wenn er die Möglichkeit dazu hat, kann er das ja machen. Aber
ja.
Da sind wir wieder dabei, natürlich im Normalfall würde sie natürlich einfach köpfen oder sonst irgendwas, aber das machen wir natürlich nicht mehr. Ja, ist eh gut und schön, dann kann ich es meinem Kind auch in zwei Jahren mal vorspielen, wenn er dann 6, 7 Jahre alt ist. Aber das bringt nichts mit dem Königspaar.
Ja. Ja, wir wissen ja eh, warum der H.G. Francis das macht. Also es geht halt wieder, oh, die Zeit wird knapp, wir haben nur ganz wenig Zeit, wir müssen schnell handeln. Also das ist ja das Stilmittel. Wenn wir nicht schnell was machen, dann wird Königin und Königin Gedächtnis gelöscht, Lebensenergie genommen und so weiter. Aber das wird jetzt schon sehr überstrapaziert. Also das hatten wir in früheren Folgen auch nicht immer. Da gehen sie halt in die Höhle des Schreckens und suchen Tila, aber nicht, oh, wir müssen sie aber in den nächsten 3 Stunden finden, sonst passiert irgendwas ganz was Schreckliches. Das ist irgendwie jetzt für mich schon wieder ein bisschen ein Downer, muss ich sagen. Dass dieses Übertriebene, uns bleibt noch ganz wenig Zeit. Vor allem, weil wir dann später feststellen, dass sie ja doch nicht so ganz wenig Zeit haben, weil sie lassen sich bei manchen Sachen Zeit. Also vor allem, wenn die Zauberin dann sagt, ja, überlegt euch das mal, geht jetzt, morgen reden wir weiter oder so. Also da passt das dann wieder nicht mehr.
Das stimmt, ja.
Naja.
Und dann sagt sie nämlich wieder, es ist, ihr müsst euch beeilen, es ist zu wenig Zeit und so. Ja, das stimmt, ja. Na gut, wie geht's denn dann weiter? Jetzt lass sie mal wieder rausgehen aus der Burg, die da.
Ja, weiter geht's auf den Zinnen der Burg, weil da sind sie ja jetzt und verschaffen sich eine Übersicht über den Belagerungszustand. Und was ich da lustig gefunden habe, da wird mal kurz Inventur gemacht von Skeletors Beständen, oder? Alle Kämpfe des Bösen werden aufgezählt, das ganze Kriegsgerät, Monstroid, Mantisaur, Landshark, Spider, Roton und den Fright Fighter und alles, was sonst noch dazu gehört, wird hier erwähnt. Also wieder mal eine Auflistung des Mattel-Katalogs hier an dieser Stelle.
So ist es.
Genau. Ja, und was mir insgesamt auffällt, in den Szenen mit der Zauberin, sie wirkt ein bisschen genervt bis ärgerlich, fast schon fies, oder? Also an der Stelle finde ich, sie redet fast ein bisschen so wie Zodek, oder? So ein bisschen süffisant, naja, He-Man, mal schauen, ob dir das gelingen wird und so. Also unglaublich, ja. Tila fragt verzweifelt, was können wir denn tun? Und die Zauberin, ihr habt keine Waffen mehr, ihr habt kein Material mehr, ihr habt nur noch das, was ihr am Leibe tragt. Also rüstet euch neu aus. Skeletors Basis bietet euch alles, was ihr braucht. Aber vorher so richtig mal ganz, ganz niedermachen. Ja, also war ein lustig oder war ein interessanter Kniff, den sie hier eingebaut haben.
Mhm. Soll ich was, Thomas, möchtest du schon was dazu sagen? Ich lasse jetzt, du stehst immer so hinten an, darfst mal als Zweiter kommentieren dazu.
Ja, um auf das, was Dieter gesagt hat, einzugehen, ist mir halt aufgefallen, weil hier in den Notizen steht, ob die Hyperraumenergie vielleicht weg sei, ne, weil sie jetzt zu fies ist. Und am Ende von Folge 33, Anfang Folge 34, wurde ja Schloss Grayskull nicht geöffnet. Okay, haben ja vorhin, glaube ich, rausgearbeitet, weil sie das Zauberschwert nicht haben. Das ist ja dann im Hyperraum gewesen. Mhm. Aber okay, dann habe ich eigentlich die Frage schon beantwortet. Die sind reingekommen wahrscheinlich wegen dem Schwert, ne? Weil sonst hätte ich jetzt gedacht, das Hyperraumeis ist vielleicht geschmolzen. Deswegen hat die Zauberin wieder geöffnet. Weißt du, das waren so meine Gedanken. Aber ja, okay. Vergesst, was ich gesagt habe.
Naja, vielleicht, also das haben wir, da haben wir auch drüber spekuliert. Die Zauberin kann schon auch das Tor öffnen. Das hat sie ja schon in den Europa-Hörspielen auch mal gemacht. Mutmaßlich, also das hat ja Snoutspout nur gemutmaßt, das war ja nie wirklich bestätigt. Mutmaßlich stand die Zauberin unter dem Einfluss des Hyperraumeises, ja, oder der Hyperraumenergie. Aber wie gesagt, das haben sie nicht aufgeklärt und ja keine Ahnung, kann ja auch sein, dass sie anderweitig beschäftigt war. Vielleicht hat die oder ja, war einfach, hat aus welchen Gründen auch immer den Masters in der in der Hyperraumfolge nicht helfen können. Ja.
Na, die waren Nüsse sammeln, ne? Deswegen, die waren nicht da.
Und ja, schon wieder Nüsse, oder? Das ist genau, ja unglaublich.
Ja, pass auf, hier folgender Gag, den ich mir notiert habe. weil He-Man fragt ja, was sind das, Nüsse? Ne? Und sie sagt, ja, es sind Nüsse aus den Mystic Mountains. Und meine Frage, nicht aus den Nüssig Mountains? Ja,
ich weiß, ah, super, geil. Thomas. Deswegen haben wir dich eingeladen.
Genau, ja. Deswegen, wegen diesen Gags.
Vielen, ja. Vielen Dank. Ja, genau. Alle, die jetzt gerade im Auto sind und uns hören, ja, bitte auf die Seite fahren, lacht euch mal ordentlich aus. Ja. Ja, baut uns bloß keinen Unfall. Ja.
Aber hier die Frage, wo hat sie die her, ne? Ja, schon wieder der Hinweis, das ist jetzt Folge 35 und plötzlich zaubert die so eine Unsichtbarkeitsnüsse aus der Tasche, weißt du? Und immer auch die gleichen Sätze, mehr kann ich euch nicht sagen, mehr kann ich nicht für euch tun, ja. Wo ich auch denke irgendwie, das ist eine scheiß Zauberin und ist das jetzt wie in so, bei Diablo oder was, hat sie nicht genug Mana, dass sie immer so bis zu einem gewissen Zeitpunkt helfen kann, so und jetzt ist Schluss, jetzt müsst ihr gehen.
So, jetzt hör mal auf zum Haten da. Ich erkläre euch das jetzt mal. Ja? Ganz, ganz viele Dinge, die ich euch da jetzt erklären kann. Also das Erste ist mal, natürlich ist sie nicht gut drauf und ein bisschen grantig, die da,
ja.
Weil sie hatte ja Schlafgäste. Und ihr kennt das vielleicht, wenn ihr mal jemanden zu Hause schlafen lässt und die sind schon vor euch wach oder so und dann stehen die schon in der Küche und du bräuchtest eigentlich selbst doch einen oder zwei Kaffee, bis du ansprechbar bist und so.
Und die wollen nicht die gehen. Da.
Ja. Naja, sie sind ja in der Früh noch da, du hast sie ja eingeladen, ja. Zum Schlafen. Ja. Und witzig ist ja, sie kommt ja durch die Tür, da hört man ja auch die Tür und Klinkengeräusche, das gefällt mir auch schon mal sehr gut. Mhm. Sie kommt im Nachtgewand da runter und ist mal angepisst irgendwie am Anfang, aber das wird dann schon. Und das ist mal das, ja, und
ja.
Und das mit den Nüssen, das ist auch ganz einfach erklärt. Sie gibt ihnen ja auch einen Schlüssel mit. Ja? Mhm. Und den Schlüssel, den hat sie natürlich nicht bei sich, sonst den hat sie vorher als Adler verkleidet oder sie hat sich selbst, die hat irgendwie einen guten Trick auf Lager und den hat sie dem Skeletor aus der Jackentasche geklaut. Weil, woher soll sie sonst einen Schlüssel für Snake Mountain haben? Skeletor, großer Schlüsselbund, mit dem kann er Snake Mountain aufsperren. Und der hatte wahrscheinlich auf der anderen Seite, weil sie ja zuerst in die andere Jackentasche hineingegriffen, da hatte er diese Nüsse drinnen. Denn der ist ja ein Magier, der kann das ja. Mhm. Und da hat sie die Nüsse her.
Vom Skeletor?
Ja.
Nee, ich sag jetzt Folgendes, also die Zauberin ist als Soa nach Snake Mountain geflogen und hat dort mal vorm verschlossenen Wolfstor, wie es später noch heißt, ja, das bin ich auch gespannt.
Achso, dann hat sie, unter die Fußmatte geschaut,
da war der Schlüssel. und vorher nämlich, bevor sie unter der Fußmatte gesucht hat, hat sie geschaut unter dem Blumentopf, der daneben steht, weil das auch immer gute Schlüsselverstecke sind und da ist die Nuss gelegen. So war es nämlich.
Das war noch einer von Trapjaws Nüssen wahrscheinlich.
Ja, von den kosmischen Nüssen. Aus Folge 8. Ja, ja, ja,
ja. Mich würde interessieren, was der Skeletor noch so alles auf seinem Schlüsselbund hat.
Ja.
Und was er für einen Schlüsselanhänger hat.
Genau. Sicher so ein kleines Schweizer Taschenmesser oder so. Ja. Naja, okay. Ja, ja. Also ich gebe da auch wieder Thomas recht. Warum irgendwelche Nüsse, die irgendwo in einem verzauberten Wald wachsen? Also da würde ich auch... Das wäre viel besser, die Zauberin hat ja Zauberkraft, wenn sie sagt, ja, ich, oder keine Ahnung, oder wenn es von mir so ein Tarnumhang ist wie bei Harry Potter oder irgendwas, was ein magisches Objekt ist. Aber
genau, eine Nuss. Genau, sie, Sie macht den Spruch. Also sie sagt, ich kann euch für eine Stunde unsichtbar machen.
Ja.
Weißt du? Das wäre doch viel besser, wenn sie sagt irgendwie, und ihr beeilt euch, ich kann den Zauber nicht so lange aufrechterhalten. Jetzt geht, ja. geht. Das wäre doch viel cooler, aber nicht irgendwie, schau mal hier, ich habe eine Nuss, ja. Sondern musst du knacken und dann bist du unsichtbar, so, weißt du? Irgendwie, ja, ich weiß nicht, ich finde das so unausgegoren.
Ja, Herr Hagi, Francis hat gewisse Vorlieben und unter anderem scheinbar auch Nüsse.
Ja, ja. Und außerdem müssen sie auch mal warten, bis endlich der Nebel aufzieht. Ja, also die Zauberin kann scheinbar nicht so wahnsinnig viel zaubern, die kann auch keinen Nebel herbeizaubern, aber dürfte eine ganz gute Meteorologin sein, weil die weiß ziemlich genau, in einer Stunde kommt Nebel. Weil immer,
ja.
wenn die Sonne über dem Moor vor Grayskull aufgeht, dann die hat das beobachtet. Die hat ihr
ja, kleines... Eben. Die ist ja da schon lange genug Herrin.
Ja.
Und das ist bei uns auch so im Dorf. Die wissen auch ganz genau, wenn die Wetterlage so und so aussieht, dann regnet es und wenn es anders ist, dann nicht. Aber was sagt ihr eigentlich zu dem Energiezaun, der um die Burg gebaut wird? Das finde ich schon auch nochmal erwähnenswert. Erstens mal finde ich es cool, Man at Arms erkennt das sofort, dass das ein Energiezaun werden soll. Ja. Und mich interessiert erstens mal, wie baut man so einen Energiezaun? Ja, braucht man da auch Energielatten dafür? Oder?
Ja, weiß ich habe mir das.
Ja?
Ich habe mir das so vorgespult wie bei Command and Conquer. Vorgespult. Ich habe mir das so vorgestellt wie bei. Ich habe das vorgespult, das war nicht langweilig. Nein. Ich habe mir das so vorgestellt wie bei Command and Conquer mit diesen Tesla-Spulen. Weißt du?
Nein.
Hast du nie gespielt, ne? Deswegen.
Ja, ich habe bei Super Mario aufgehört.
Ach so, ja, okay.
Du, Olli, ich nehme dich mal mit in die Alpen, auf die Alm, dann zeige ich dir, wie sie dort die Kühe mit einem Energiezaun in Zaum halten.
Das kenne ich schon.
Einfach ein Zaun und da läuft Energie durch. Ist doch ganz einfach.
Alter, genau. Früher hat Skeletor einfach nur mit seiner Zauberkraft irgendwelche Energiefelder aufgebaut, ja. Und jetzt bauen die mit irgendwelchen Pfosten einen Energiezaun. Geht's noch? Das ist ja unglaublich.
Ja, ist so. Also, du. Stimmt, Skeletor hat mal eine Energiekuppel einfach so zack, Wumms über He-Man, Streeter und Orko drüber gehängt, ja. Jetzt muss jetzt auch kleinere Brötchen backen, das Skeletor. Wahrscheinlich auch die Energierechnung auch bekommen.
Noch irgendwie überall war und mit Hall. Ja. Und.
Das hat alles der Hordak eingespart. Der Hordak kam und meinte, das ist alles zu teuer. Ja? Das muss weg und das muss wegrationalisiert werden. Ja.
Aber vor allem die Energie, Thomas, ist teuer. Also von daher auch wieder.
Genau, ja, Energiekrise damals schon. Du hast ja gesagt, nee, das geht alles nicht mehr. Benutzt doch mal deinen Verstand, Skeletor, dann kommst du doch weiter. Weißt du? Und hier immer diese Gimmicks, ne? Das ist viel zu teuer.
Ja, so, naja, ich hole euch da
aber
irgendwie, raus.
Aber ich bin auch gefreut, weil...
Aus der Energiekrise.
Das ist endlich wieder Irrsinn. Dieser Teil der Folge ist total irrsinnig. Energiezaun und Nüsse und jetzt kommt halt auch dann gleich mal das mit der Szene mit Hordak und Grislor. Das ist für mich schon das Highlight der Folge. Das sind unsere Masters-Folgen, wie wir sie auch lieben. So
Na gut, aber ich übernehme mal ganz kurz, weil ich meine, der Dialog jetzt zwischen Draxor und Hordak, der ist ja auch super. Also die machen ja jetzt den Plan, die verlassen ja die Castle Grayskull im Schutz des Nebels. Die Kämpfer und Hordak konzentrieren sich auf die Zauberin, die dann noch irgendwie so rumhampelt und die ablenkt. Ne? Und Hordak ja auch noch so wütend die Faust schwingt und dann so, ah, eines Tages kriegen wir dich, Zauberin. Ne? Und sie, ja, versuch es doch. Ja,
ja genau. Weißt du?
Und hey. Draxor ist ja der Einzige irgendwie, der jetzt wirklich mal so frischen Wind in diese ganze in diese Mentalität der Evils bringt, der einfach sagt so, hier sind Fußabdrücke auf dem Boden, hast du die gesagt, Hordak? Ach Quatsch und Blödsinn, hier, die Zauberin ist der Gegner. Und also der ist ja wirklich pfiffig, der Draxor, muss man ja sagen.
Ja.
Seit Minute 1, ne? Seit dieser Fünfteiler begann. Und dann auch schön natürlich irgendwie, ja, es können nur Männer und eine Frau gewesen sein. Nur eine Frau hat so zierliche Füße, ja. Ja, auch schwierig aus heutiger Sicht. Aber auch diesen Dialog finde ich eigentlich sehr gut, weil ich mag den Erik Wessen sehr als Hordak. Hier ist er nicht so überzeichnet, hier ist er halt wirklich so realistischer.
Ja, definitiv. Und auch wirklich, also die machen das beide gut. Der Erik Wessen und Klaus Fuchs sind beide in ihren Rollen super. Also da kann man nichts sagen, ja. Und ich finde ja Hordak hier, so wie er die Truppen befehligt, er ist wirklich so ein bisschen der General hier vor der Burg, der sagt, das hat zu passieren und Mantenne ist der Speer, der soll das machen, ihr bleibt gefälligst da und beobachtet die Burg und so. Gefällt mir gut. Also Hordak hat die Situation echt im Griff. Er rechnet halt auch nicht mit so komischen kosmischen Nüssen, die dann einen Strich durch die Rechnung machen. Genau. Aber eins ist mir da noch aufgefallen, die Zauberin lenkt sie ja ab, sozusagen, die ganzen Bösen, wie das Tor offen ist. Und es wird dann auch gesagt, so, ja, oder es wird beschrieben, dass die Zauberin lacht. Habt ihr da mal zugehört? Also die lacht irgendwie sehr freakig, die Gisela Trove. Das war irgendwie, das war für mich, das hat nicht gepasst. Also das war nicht der Geist von Castle Grayskull für mich.
Ja, ist schon ein bisschen merkwürdig. Das ist mir auch aufgefallen. Ja, irgendwie. Überhaupt, dass sie es überhaupt tut, das ist auch komisch.
Ja. Das passt nicht zum Charakter.
Genau, das war ein bisschen seltsam, ja.
Ja, und zu Dragstor und Hordak, also Dragstor ist wirklich also unfassbar, was der eigentlich für einen Stellenwert hier in den Hörspielen hat und dass der so stark dargestellt wird. Auch hier, er ist schlauer als Hordak, obwohl Hordak derjenige ist, der normalerweise immer sehr die Übersicht hat, ja, und besonnen ist. Aber Hordak hier macht einen auf Skeletor und sagt, ist mir alles egal, passt schon. Und Dragstor sagt, na, jetzt mal Butter bei die Fische, oder? So sagt man, oder?
Ja.
Und Hordak zweifelt. Ja, also das ist wirklich interessant, dass die den Dragstor abermals so toll und stark hier darstellen. Und der Hordak hätte das vielleicht mal lieber nicht an Mantenna delegieren sollen, dann später, dass Mantenna weiter auf Spurensuche gehen soll. Mhm. Denn wenn nämlich der zum Beispiel den Grizzler geschickt hätte und dann später den Mantenna getroffen hätte, dann hätte das mit der Stimme von Franz Josef Steffens auch wieder gepasst. Mhm. Also, das kapiere ich nämlich überhaupt nicht. Ja? Wenn Mantenna schon vorkommt und weggeschickt wird und dann trifft er auf Grislor, der plötzlich die Stimme von Mantenna hat, dann passt ja das überhaupt nicht.
Natürlich passt das nicht, aber wahrscheinlich hat sich der Mantenna ganz gut verkauft zu der Zeit und der Grislor zu wenig und da musste man halt wieder mal den Grislor promoten in den Hörspielen. Das wäre jetzt so meine Erklärung. Mhm. Genau.
Eben. Er ist eher ein cooler Grislor, der Franz Josef.
Ja, sowieso.
Steffens.
Ja. Ja, du, also wir waren jetzt gerade Hordak und Dragstor, die sich ein bisschen uneinig waren, was die Spuren hier wirklich zu bedeuten haben. Nichtsdestotrotz geht Hordak ja dann, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, warum geht er eigentlich weg vor der Burg, weil er nach Eternia will?
Na, weil er zur Krönung will.
Genau, weil er nach Eternis will, zur Krönung.
Deswegen schickt er mal Antenna.
Ja, und er will jetzt eins von diesen Fluggeräten, wo ich den Namen gerade nicht weiß, nutzen, ne?
Jetsled.
Genau, ja, ein Jetsled. Und deswegen, also er folgt ja selber den Spuren nicht, sondern, ja, wie du schon gesagt hast, der will zur Krönung. Will er sich nicht entgehen lassen.
Mhm. Ja, genau. Ja. Jedenfalls, das ist ja ziemlich schlau von unseren Helden, die folgen mal Hordak, weil die werden sich auch gedacht haben, naja, der Hordak, der wird sicher nicht zu Fuß gehen, der geht irgendwo hin, wo auch ein Fluggerät steht. Ist ja ganz schlau gedacht. Genau. Und irgendwie sitzt He-Man der Schalk im Nacken, das würde man ja sonst nur Orko zutrauen. Aber der erlaubt sich diesen Spaß mit Hordak. Magst du uns die Szene mal schildern, Olli?
Legendäre Szene natürlich. Wir haben es ja bei uns im Machtschädel-Hörspiel auch porträtiert und liebevoll aufbereitet. Und ja, wunderschön, wie Hordak, Fessen und Chrysler Steffens hier das miteinander machen. Also ja, was soll man groß drüber sagen? Die Szene vorlesen, meinst du?
Nein. Oder was? Also für mich der beste One-Liner der Folge ist, dass Hordak sagt: Seltsam, ich dachte, jemand wäre hinter mir, aber du bist vor mir. Das klingt für mich, also das ist doch wie bei bei Rainer Brandt, oder? In dem Spencer Hill-Film oder sowas. Und Zussel.
Auf jeden Fall.
Ja.
Wunderschön.
Genau.
Nein, herrlich. Also wie sie hier sich von den unsichtbaren He-Man und den Gefährten von He-Man veräppeln lassen und dann auch die Schreie, vor allem der von Franz Josef Steffens. So, extremst betrunken. Und man sagt ja, dass der ja auch immer betrunken war im Studio, oder? War das der Franz Josef Steffens? Ich glaube schon, Thomas, oder?
Da stellt es mir eine Frage. Ich weiß nur, dass in diesem Bobcast mit Andreas Fröhlich, da hat er eine Geschichte erzählt, die ich jetzt auch leider nicht mehr ganz zusammenkriege, aber er war damals noch relativ jung und war, glaube ich, zu einem Casting eingeladen. Und da war der FJ Steffens im Studio und er war großer Fan von ihm und er wollte ein Autogramm. Und der FJ Steffens hatte wohl einen schlechten Tag. Und hat immer irgendwie seine Einsätze versemmelt und so. Und dann war irgendwann Schluss. Und dann stand er da mit seinem hier Stift und seinem Stück Papier. Können Sie mir ein Autogramm geben? Und der Steffens guckt ihn an und brüllt: Was macht denn der Bengel hier? Du hast mich die ganze Zeit abgelenkt. Ja. Und hat ihm natürlich kein Autogramm gegeben. Und seitdem hatte er einen heiden Respekt, um nicht zu sagen Angst vor FJ Steffens. Weißt du? So.
Wir werden dem Bengel ein Modul ins Gehirn pflanzen. Und dann können wir ihn steuern.
Nein, das wär's Steffens gewesen. Hat nur immer geraucht, aber der, wer spricht den Multibot?
Na, Horst Frank. Nee, Horst Frank.
Genau, der hat immer gesoffen, oder?
Das weiß ich jetzt nicht. Der hat aber auch wohl sehr, sehr viel geraucht. Muss man sich auch mal vorstellen, damals auch alles in meinem Studio. Ich will nicht wissen, wie da die Vorhänge gestunken haben und so, aber war halt damals normal, hat keinen interessiert. Ja. Nee, also, und das ist natürlich immer auch schön, diese ganzen Anekdoten, die hörst du halt im Bobcast, wie die Leute so teilweise waren. Ne? Oder da empfehle ich auch gerne den Synchronsprecher-Podcast Hart 4, über den haben wir ja auch schon mal gesprochen. Ne?
Mhm. Ja.
Und da hat er auch, da war ja letztens Bud Bundy zu Gast. Ja, also der.
Den habe ich gehört auch, ja.
Hast du gehört mit dem Erik Schumann, der damals Synchronregisseur war und den irgendwie anblöfft, irgendwie, wieso kriegst du das denn nicht hin? Weißt du? Und hat irgendwie gefühlt 23 Zigaretten im Mund, alles runtergeraucht, die Asche und er denkt, okay, wenn die Asche jetzt auf den Teppich fällt, sind wir alle tot. Deswegen.
Ah, schön.
Ja.
Genau.
Andere Zeiten.
Naja, ein paar Anekdoten für hinter die Kulissen, auch wenn wir sie nicht alle ganz auf die Reihe bekommen haben, aber wir sind jetzt da abgeschweift, weil dieser Dialog halt einfach auch einlädt, irgendwie für so Gedankenspiele, was da einfach hinter den Kulissen in den Europa-Studios vorgegangen ist. Und das ist ja mittlerweile auch kein Geheimnis mehr.
Aber ich glaube, dieser Rainer Brandt-Vergleich, der passt schon sehr gut. Das ist eigentlich so, die Szene ist auch unnötig, wenn man ehrlich ist. So, das ist nur ein Zeitfresser, aber trotzdem, sie macht ja Spaß. Also es ist ja nicht so, dass man sagt, irgendwie langweilig oder so, sondern man hört da ja gerne zu, weil die Schauspieler sind ja gut so, oh, Hilfe, Geister, Gespenster. Und das ist sehr amüsant, finde ich auch. Sie ist eigentlich, trägt sie nichts bei für das ganze Storytelling, aber es ist schön, mal sowas zu hören.
Na, das stimmt. Also die Szene ist ihnen wahnsinnig gut gelungen. Also wirklich ganz, ganz hervorragend, die zwei. Aber es ist rein zur Unterhaltung. Und die Szene, die nachfolgt, die ist eigentlich noch schlimmer.
Genau,
die hat noch weniger Sinn. Genau.
Ja.
Ja, genau. Also was ich zu dieser Szene noch sagen wollte, haben wir auch schon ein paar Mal besprochen. Also da sind ja Bösewichter und Handlanger, die ja mit allen Monstern von Eternia und auch von fremden Planeten, sogar von Anti-Eternia schon Auge in Auge gestanden sind. Aber sie haben natürlich Angst, wenn ihnen irgendwer, den sie nicht sehen können, auf die Schulter klopft oder ihnen ihnen einen Schubs gibt. Also das ist...
Denk da mal kurz drüber nach. Dein Boss ist ein lebendes Skelett und du hast Angst vorm Geist.
Ja, genau.
Ja. Ja. Das ist schon witzig.
Also das ist wieder klassisch so, da bedient man ein bisschen auch die, was die Kinder halt auch manchmal so für Ängste ausstehen, wenn im Kinderzimmer das Licht ausgeht oder so. Oh, da hat es geknackt. Ich dachte, es ist jemand hinter mir und vielleicht ist jemand vor mir. Genau, ja.
Genau, ja, gut. Und die Szene danach, um der Vollständigkeit Genüge zu tun, ist die mit Orko und Stinkor, wo die beiden nochmal kurz aufeinander treffen und Orko halt ein paar blöde Sprüche loslässt.
Ja. Genau. Naja,
aber jetzt,
er sagt
da bin ich auch raus.
Himmel, du stinkst zum Steine erweichen. Das kann ja selbst einem Roboter schlecht werden. Oh, ihr Götter Eternias, wer soll das ertragen? Das habe ich ja einen ganz inspirierten Ausspruch gefunden. Also.
Ja. Aber das hätte nicht sein müssen. Also da, als ob man noch so die Szene davor so ein bisschen toppen möchte. Hier mit dem Schabernack den He-Man treibt und jetzt muss Orko auch nochmal. Und da denke ich so, das Hörspiel geht schon so kurz. Da hätte man sowas lieber streichen können, aber Orko muss ja auch halt mal vorkommen. Und dann vielleicht lieber sowas wie zum Beispiel später die Krönung ein bisschen ausführlicher, ne?
Genau.
Ja.
Absolut. Na, es macht keinen Sinn, weil es folgt einfach, also es war vorher schon eine sehr gute, unterhaltsame Szene und jetzt kommt nochmal so ein Versuch, eine lustige Szene dran zu hängen und das gelingt nicht so wirklich. Genau. Ja, dann sind wir jetzt schon bei den Chatslets, oder? Wo unsere Masters, nachdem sie Hordak und Crystler sich mit ihnen einen Spaß erlaubt haben, verschwinden sie mit den Chatslets. Und dann, dann haben die zwei, He-Man und Man-at-Arms, wirklich nichts Besseres zu tun. Sie kommen an bei Eternis und wie wir gehört haben von der Zauberin, sie haben kein Material. Sie haben nur mehr das, was sie auf dem Leibe tragen. Aber sie lassen mal absichtlich die Chatslets davon fliegen. Ach ja, dann brauchen wir nicht mehr.
Das fand ich aber gut, weil es wird doch extra gesagt, dass sie wieder sichtbar werden. Und vorher waren die Chatslets ja auch für den Betrachter leer oder beziehungsweise war keiner an Bord und He-Man sagt, lass uns doch die Illusion aufrechterhalten, wir sind jetzt wieder sichtbar, aber wir lassen sie einfach weiterfliegen. Also aufgrund des Zeitplans gebe ich dir recht, aber für die Ablenkung finde ich super, dass man halt diesen Jetsleds hinterherfliegt oder hinterherläuft und sagt, irgendwas stimmt da nicht und die können trotzdem weiter ihren Plan verfolgen.
Wenn sie denn wer gesehen hat auf den Jetsleds, also das weiß man ja auch nicht so wirklich. Also
naja, sie sind. Aber es fliegen ja die Flugjets dann auch sehr markant noch irgendwie über den alten Mann dann sogar. Da tritt ja jetzt der alte Mann auf und da hört man ja die ärgsten Flugjets-Geräusche. Das heißt, die fliegen dann schon möglicherweise den Jetsleds nach. Mhm. Das könnte ich mir schon vorstellen.
Dass, ich habe gedacht, der kommt mit dem Düsenjet, so laut wie das ist. Weil Orko beamt sich ja her und sagt übrigens, da kommt jemand, gebt euch in Acht. Und dann hört man dieses laute Geräusch von dem Düsenjet und dann kommt der Typ. Und ich dachte, der landet mit dem Düsenjet.
Ja, das habe ich aber auch gedacht. Nein. Weil und das hat für mich dann auch nicht gepasst. Also jetzt sind wir eben schon beim Auftritt von dem alten Mann, der sich als Roboter entpuppt. Also Orko sagt, da kommt jemand, gebt Obacht und so weiter. Und dann eben dieses, wie du es beschrieben hast, dieses Düsenjet-Geräusch und dann auf einmal ist der Mann da, ich stelle mir den halt so vor, ja, so ein armer Bauer, Schäfer, was auch immer, in Lumpen gehüllt. Wieso kommt der jetzt mit einem Fluggerät an, ja? Also für mich
nein,
hat das,
nein, das
nicht
sind,
gepasst.
Zwei verschiedene Paar Schuhe, liebe Leute. Mhm. Aufklärer fliegen da drüber.
Also ich bin heute eindeutig Team Dieter.
Ja, weil du liegst heute falsch.
Ach so, deswegen.
Naja, also ich, da gebe, also das ist ein Erklärungsansatz, aber dann haben sie es nicht so gut umgesetzt.
Das ist ja mal cool. Der Thomas ist Team Dieter, aber der Dieter ist Team Olli.
Nein. Ich sage gerade, von der Szene her kommt es einem so vor, wie wenn der jetzt mit dem Düsenflieger da hinkommt zu den Masters. Dann müssen sie es anders machen. Dann müssen sie halt irgendwie kurz erwähnen, versteckt euch, die suchen uns mit Düsenfliegern oder sowas.
Finde ich persönlich interessant. Würde mich interessieren, wie ihr draußen das vernommen habt. Für mich war das überhaupt keine Möglichkeit, die ihr beiden da jetzt irgendwie vernommen habt. Also für mich war das irgendwie ganz klar, dass das nichts miteinander zu tun hat, der alte Mann und die Düsenjets.
Na gut, aber spinnen wir den Gedanken mal kurz weiter, weil hier gibt es ja noch den Dialog, warum der überhaupt jetzt auf die zukommt und was er von denen will. Den überspringe ich jetzt mal ganz kurz, weil Dieter hat es ja schon gesagt, das ist ein Roboter und es wird auch nach einem kurzen Kampf behauptet, den hat Skeletor geschickt. Und da habe ich mir halt die Frage gestellt, ist das jetzt wieder so eine Art Drohne? Warum kommt dann nur einer? Also weil das ist alles so unausgegoren. Auf der einen Seite habe ich immer das Gefühl, Skeletor nimmt He-Man nicht ernst. Auf der anderen Seite schickt er alle los und sagt, hier, fangt den ein, der ist eine Gefahr. Und jetzt kommt so ein Typ, der sich wie so ein Terminator menschlich verkleiden kann. Weißt du, drunter ist er eine Maschine. Wo ich mich frage, warum gibt es nicht mehr davon? Und warum überhaupt sucht der den jetzt, weil ich aus Skeletor nicht schlau werde, ja. Einerseits ist er mir zu sorglos, als er fast tot war und jetzt erfreut sich He-Man wieder besser Gesundheit und kann unbewacht durchs ganze Land ziehen, ja. Oder ist man immer noch auf den Stand, die sind in Castle Grayskull drin, weil die haben ja Castle Grayskull umstellt, bauen da diesen Elektrozaun und so weiter, ja. Deswegen passt dieser eine komische Robotermann für mich überhaupt nicht rein. Das ist auch wieder so eine Einzelepisode, was dieses Hörspiel hat, ne? Eben hatten wir das mit diesem Schabernack. Hier, hihi, ich bin unsichtbar, ich stelle mal ein Bein. Und jetzt kommt auf einmal so ein Roboter, den haben wir noch nie vorher gehört, dass es irgendwelche Roboter gibt, die als Menschen rumlaufen und eine Gefahr sind für die Masters. Also deswegen finde ich die Szene interessant, weil ich nicht verstehe, was man uns hier erzählen will.
Naja.
Oder gar nichts.
Also meine Interpretation ist, entschuldige Olli, das hat man als Hörer nicht erfahren, aber Skeletor wird sich überlegt haben, wir wollen He-Man eine Falle stellen. Wir schicken ihm einen alten Eternia, der erzählt ihm irgendeine traurige Geschichte von Prinz Adam und soll He-Man da und dort hinlocken. Aber das wird eben sozusagen, man weiß ja nicht, was Skeletor vorhat. Wir haben ihn ja nur kurz gesehen, als die Zauberin von Grayskull ihn sozusagen präsentiert hat in dem 3D-Bild. Und also die Szene an sich kann ich mir schon erklären. Dass sie da absolut nicht reinpasst, ja, das ist halt dem geschuldet, dass wir halt auf einmal so mitbekommen, und Skeletor hat offenbar einen verkleideten Roboter ausgeschickt, um ihm eine Falle zu stellen.
Ja. Und um Thiele zu exposen.
Ja, weil es ist ja, er verrät sich ja, indem er sagt, nicht nur der König und die Königin sind in der Gewalt von Skeletor, sondern auch Prinz Adam. Und wir als geschulte Masters-Hörer, wir wissen, alles klar, kann ja nicht sein, jetzt hat er sich verraten, weil Adam ist ja He-Man. Ja? Und in der Szene wirkt es sogar ein bisschen komisch, so weil hier habe ich nicht das Gefühl, dass das Man-at-Arms und He-Man das gecheckt haben, sondern nur Orko. Ja, später erzählen sie was anderes, aber hier ist es so irgendwie, ja komm, wir folgen dir, ne? Kann natürlich sein, dass die gucken wollen, was er machen will.
Das ist sogar sicher so in dem Fall, ja.
Ja, genau. Vielleicht dachte He-Man, ich gucke mir das noch eine Weile an und Orko sprecht wieder nach vorne und enttarnt den. Das kann man so hinnehmen, ne? Aber ja. Es ist einfach wieder nur eine schöne Zwischenszene, aber dann denke ich mir halt so, okay, ein Typ, der durch das ganze Land reist und He-Man eine Falle stellen soll, das ist mir zu wenig.
Ja, aber hier eben auch nochmal wichtig, Teela, die nicht aus ihren Fehlern lernt, vertraut dem Alten wieder blind, ohne Grundlage. Ja, da hätte man wesentlich mehr wieder in Teela investieren können. Es gäbe so viele Chancen, ja, diesen Charakter Teela ein bisschen tiefgründiger zu machen. Aber man versäumt es halt mal um mal.
Naja, das war die Sorge um Prinz Adam. Also Teela kennt ja das Geheimnis nicht und die, das wissen wir ja, dass sie, obwohl sie ihn immer so abfällig behandelt, dass sie ihm natürlich nur Gutes will. Ja, das würde ich jetzt gar nicht so kritisieren. Das passt schon. Da haben die anderen natürlich den Vorteil, die wissen, dass das eine Erfindung ist. Was ich da interessant gefunden habe, also Man at Arms und He-Man haben das ja auch gehört und die haben den Alten nicht entlarvt, also die spielen zuerst mal mit sozusagen, ja. Und Orko sagt sofort, naja, ich weiß, dass du ein Betrüger bist und zaubert ihm die Maske runter. Einfach so, ja, habe ich mich auch gefragt, war das klug? Vielleicht hätten ja He-Man und Man at Arms gerne noch was herausgefunden, so irgendwie zuerst mal ein bisschen mitgespielt. Okay, wo will uns der hinführen? Wahrscheinlich ist dort, wartet dort Skeletor, aha, dann können wir absichtlich der Falle ausweichen und so.
Das meinte ich ja, dass Orko vorprescht und die anderen beiden sich so ein bisschen dumm stellen.
Ja.
Dass sie vielleicht wirklich erstmal gucken wollten, Moment, wir wissen alle, wer Prinz Adam ist, mal abwarten und Orko ist dann halt derjenige, der sich wieder aufspielt und hier, ich bin der größte Zauberer, ja. Natürlich wusste ich, dass es ein Fake ist und so. Ja, das ist, aber dann finde ich es auch schade, dass es später nicht nochmal aufgegriffen wird, dass da irgendwie He-Man mal den Orko zur Seite nimmt, Orko, das wäre unsere Chance gewesen, wir hätten vielleicht vordringen können zum König und zur Königin und dann hätten wir sie befreit, so weißt du?
Genau. Dafür habe ich herzhaft lachen müssen, wie Man at Arms mit dem Alten redet und Man at Arms so sagt, du hast gesagt, dass du uns gesucht hast. Warum? Und der Mann sagt, weil es so ist, Waffenmeister. Das ist die reine Wahrheit. Es ist eigentlich eine gute Antwort auf die Frage, warum? Und Man at Arms, ich wollte wissen, warum du uns suchst.
Es erinnert mich an im Kerker Skeletors, die Beastman-Szene. Ja. Was verlangt Skeletor? Oder? Nein, da tritt er auch nochmal so nach, der Man at Arms. Mir kommt es jetzt nicht mehr genau. Vorher hatte ich es noch, aber vielleicht fällt es mir dann noch ein. Aber das hat mich stark an das erinnert, wo einfach Man at Arms sehr konsequent nachhakt. Ja.
Ist das die Folge, wo Beastman sagt, ich habe es vergessen?
Genau.
Ja. Genau, ja.
Okay. Ja, genau, das ist hier ähnlich so mit dem Typen, ne? Der auch so unterwürfig ist und der nervt ja auch ein bisschen mit seiner unterwürfigen Art, dass er sogar Teela auch so ein bisschen trocken sagt irgendwie, naja, wenn es dir so schlecht geht, vielleicht solltest du aufhören zu reden.
Ja, das stimmt.
Weil alle genervt sind.
Genau, das ist auch ganz gut, ja.
Naja, ja, gehen wir weiter. Orko kommt ja dann mit den Bärten daher, ja, also dieser Alte wird dann kaputtgeschlagen, der Roboter. Und Orko hat sich inzwischen irgendwo am Markt Bärte und Perücken geholt. Schon auch sehr witzig. Ich persönlich dachte bei dieser Szene nur daran, dass es sicher auch cool am Cover gewesen wäre. Also wenn man He-Man und Man at Arms mit den Bärten, das wäre auch ein cooles Bild fürs Cover.
Da hätte aber Mattel eine Sonderedition machen müssen. Eine eigene Wave mit He-Man und Man at Arms mit Bart. Man at Arms hat ja eigentlich einen Bart, ja. Die Actionfigur hatte keinen, also aber zumindest bei den Classics.
So ein Weihnachtsmann-Bart. Ne?
Aber das wäre, oder als extra so ein Bart zum Aufkleben, oder? Der
ZZ Top He-Man.
Genau.
Das hat aber starke Star Wars-Gefühle mir hervorgebracht, so wenn ich mir jetzt vorstelle, die schleichen sich ja jetzt auf diesen Platz, wo die Krönung stattfindet, ne? Und die wahrscheinlich haben sie noch irgendwelche Gewänder um und so. Und dann kommt ja noch der Dragstore bei dabei und schwingt die Peitsche und trifft ja auch hier Man at Arms, der dann auch sagt so, verzeiht. Ja, genau. Hm? Verzeiht mir.
Mal mit der Peitsche rein.
So schön ins Gesicht, so fast den Bart weg. Ja, verzeiht, großer Dragstore und so. Das hat mich so wirklich so, da habe ich irgendwie so ein bisschen Episode 4 so vor Augen gehabt hier mit Obi-Wan, weißt du?
Ja.
Stimmt ein bisschen, ja.
Ja, und die Szene wird ja super aufgebaut. Also wirklich, so wie du gesagt hast, Dragstore, der noch mit der Peitsche schlägt und sagt, mach Platz, ich will zur Krönung und so. Und auch die Bewohnerinnen, die noch im Hintergrund so Stimmung machen, was, der will sich wirklich krönen lassen? Dieser Teufel, wir sollten ihn verjagen, sollten wir. Das klingt auch so ein bisschen wie nach einem Ulk-Film, ja. Also wird man super eingeführt in die Szene und dann ist man als Hörer so in Erwartung, ja okay, jetzt kommt gleich eine Fanfare und Hordak spricht, seht Skeletor, euren neuen König, und nichts, ja, man hört nichts, nur so leise oder es wird so erwähnt, also eigentlich im Vordergrund ist ja, dass He-Man mit dem Schlüssel das Schloss ausprobiert und so nebenbei wird erwähnt, ups, und jetzt ist Skeletor gekrönt worden, so auf die Art. Und ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, es kommt dann so diese Fanfare, die man in Cartoons immer hört, so diese Enttäuschungsfanfare. Also, genau. Sie geht dann noch ein bisschen weiter und geht dann auch wieder rauf. Dann wird es wieder zu so einer Mittelaltermusik. Aber genau in dem Moment geht die Fanfare so runter. Genial. Und genauso ist mir gegangen, wie ich das gehört habe. Ich mir gedacht.
Wann hast du die Folge erstmal gehört?
Thomas, ich sag nur, wie aufregend wäre das, wenn das wahr wäre.
Ja. Genau, hier, die Zauberin, ja. Genau. Aber Dieter, wann hast du die Folge erstmal gehört? Weißt du das noch?
Also ich habe sie tatsächlich als Kind, glaube ich, nie gehört.
Schade, okay.
Wirklich nicht. Ich glaube, dass ich die zum ersten Mal, oder nein, ich bin mir sogar sicher, dass ich die zum ersten Mal gehört habe, ja, so irgendwie mit 20 oder so, wie ich mal, wie es schon in Studentenkreisen,
über das Heimnetzwerk,
genau, erste digitalisierte Hörspiele gegeben hat und ich mir da mal alle gesaugt habe, ja.
Weil ich mir gerade auch vorstelle, so, du hörst so, oh, König Skeletor von Eternia, und dann hörst du diese Szene und denkst so, guckst du wieder so aufs Cover und denkst so, okay, das war jetzt die Krönung, danke.
Ja, ja. Na, schlimm, also wirklich, das gibt's doch gar nicht, oder? Also die titelgebende Szene kommt gar nicht vor. Und
ja, das ist ein Running Gag, der HG verarscht uns, ich sag's euch.
Genau. Und die Körting fand das immer super. So machen wir's, ja?
Genau.
Der ärgste Work.
Ja.
Wo, oder das ist mit Absicht, weil natürlich ist man ja Team He-Man, weißt du? Und dass man natürlich diesen Erfolg dem Skeletor nicht einräumt, indem man das nicht so groß aufputscht. Ja, das ist dann nur so, ach so, der wird gerade gekrönt, ach verdammt, ich krieg die Tür nicht auf, wieso passt dieser Schlüssel nicht, ja. So, das wir sind bei den Helden, das ist gewollt.
Naja, aber...
Wir sind bei den Helden, das ist schon richtig, ja. Dann sollte es vielleicht auch noch eine Parallelfolge geben, wo wir nur bei den Bösewichten sind.
Das wäre super.
Wo man nur die Szenen im Palast mitkriegt. Nein, aber das stimmt schon und da gehen wir jetzt vielleicht auch nochmal hin, denn das ist auch schon im wahrsten Sinne des Wortes ein Schlüssel, dann der Geschichte, wo He-Man jetzt draufkommt, dass sie eben nach Snake Mountain müssen und nicht hier zum Palast müssen. Und da sagt Man at Arms was ziemlich Cooles, denn er sagt, du hast recht, Skeletor muss sich mit den Bedingungen des Schlosses erst vertraut machen. Das kann einige Tage oder Wochen dauern. Und in dieser Zeit werden wir immer stärker dann auf Snake Mountain. Das finde ich einen sehr, sehr coolen und zentralen Satz von Man at Arms. Also das ist so richtig Kriegspsychologie, oder?
Ja, Hier zeigt er mal ein bisschen Leidenschaft, das stimmt schon.
Also mit dem Weinkeller haben sie sich schnell vertraut gemacht, da haben sie nicht so lange gebraucht. Also ja, gleichzeitig kann man sagen, gut, und Man at Arms geht nach Snake Mountain und kennt sich sofort aus mit allen Gerätschaften, die Skeletor dort hat. Also das ist ja vice versa, oder? Also
ich das schon.
Ja. Genau. Ja. Aber ja, finde ich spannend, dass Man at Arms das erwähnt, und wahrscheinlich denkt sich der alte Waffenfuchs, ich bin viel klüger als wie Trapture oder Triklops. Kann schneller wieder neue Waffen bauen als wie die anderen. Ja? Vorsprung durch Technik, wie das ich gedacht habe.
Weil du es gerade ansprichst, möchte ich es schon mal vorgreifen. Und Achtung jetzt, liebe Hörer, wieder an den Straßenrand fahren, ja, weil ihr müsst gleich laut lachen. Ja, ne? Man at Arms freut sich ja später sehr über die Werkstatt von Skeletor. Ah, endlich kann ich wieder finden, endlich kann ich wieder bauen, ne? Und da habe ich mir so gedacht, irgendwie schade, dass er jetzt nicht so auf manche teuflische Erfindungen von Skeletor stolpert, die da vielleicht noch in der Werkstatt liegen, ne? Die können sie für ihre Zwecke nutzen und Skeletor, Achtung, Wortspiel, mit seinen eigenen Waffen schlagen.
Ja, Tatsache. Ja.
Wow.
Ja, tatsächlich, ja. Ja. Also das war richtig gut, Thomas. Na, ernsthaft, also da.
Das klang gerade so ironisch,
stimmt,
deswegen.
Ja, es stimmt einfach.
Ja, es stimmt. Genau.
Wobei, möglicherweise, ich weiß nicht, vielleicht das Kettenfahrzeug oder so, das könnte ja ursprünglich schon auch mal ihre eigene Waffe gewesen sein. Vielleicht hat sich ja Skeletor da auch was gekrallt, was ihnen ursprünglich.
Aber sie hätten auch mal Pantor an die Lebensfunken-Enzymmaschine anschließen können, oder? Und dann so eine halb zugedröhnte, völlig fertige Katze zu Skeletor in den Königspalast schicken können, oder? Da muss er sich zuerst mal um Pantor kümmern und kann nicht angreifen.
Aber es gibt doch trotzdem irgendwelche Gerätschaften, die sie sich auch teilen, ne? Irgendwie dieses, ich weiß nicht, wie das heißt, das Zeug irgendwie, mit dem man dann in Welt rumfliegen kann oder so, dieses eine Gerät. Mal nehmen die Evils.
Talentfalter.
Ja, genau, mal haben die Evils den, mal haben die Masters den, ist ja auch merkwürdig so.
Ja.
Das stimmt, ja. Aber das ist irgendwie auch cool, dass das so ist.
Ja, stimmt.
Auf jeden Fall fangen sie sich Pferde ein, um nach Snake Mountain zu kommen.
Ja. Klingt wie eine Krankheit.
Ja.
Auch irgendwie schön. Genau. Ja,
ich habe mir Pferde eingefangen, ja.
Sie fangen sich Pferde ein und ritten damit in die Wildnis hinaus. Kurze Notiz meinerseits an dieser Stelle. So Chatslets wären hier sicher praktisch gewesen. Ja, aber gut, ja. Also im Endeffekt, Zeit ist jetzt völlig egal, oder? Weil darauf wird überhaupt nicht mehr eingegangen in der Folge, was mit König und Königin passiert. He-Man hat den Plan, hey, wir holen uns jetzt mal die Basis. Meine Dame sagt, ja, wir machen uns jetzt mal, Skeletor muss sich vertraut machen, wir schaffen uns auch eine neue Basis. Also das, was die Zauberin gesagt hat, König und Königin sind in Gefahr, völlig wurscht, oder?
Ja, und dann hätte sie sich auch nicht so kryptisch ausdrücken müssen, ne? Das öffnet euch jedes Schloss von Skeletors Festung. Dann hätte sie ja gleich gesagt so, ich gebe euch mal einen Tipp, dreht doch den Spieß um und geht zur Festung von Skeletor. Nein, sie müssen erst dahin und He-Man muss sagen, ja, stimmt, jetzt habe ich das verstanden. Das war ja sehr kryptisch von ihr. Das ist genau das Gleiche. Ja.
Aber gut, das war die Zauberin in den alten Folgen. In den späteren Folgen ist es ja, schau He-Man, da hast du eine Karte, geh dorthin. ist jetzt Gott sei Dank nicht mehr so.
Da ist ja ein bisschen alte Zauberin durchgekommen.
Naja, gut,
da, aber wo das Kreuz ist, da musst du hin.
Aber jetzt reiten sie ja mit den Pferden nach Snake Mountain. Und dort, das habe ich cool gefunden, da kämpfen sie einmal gegen Pantor im direkten Duell. Das hat mich gefreut, weil Pantor war ja sonst immer nur mit dabei, aber nie wirklich wirklich in Szene gesetzt wurde er nie. Aber ewig schade natürlich, Battle Cat ist nicht dabei. Also das wäre doch das Duell gewesen, oder? Battle Cat gegen Pantor. Da hätte man auch so viel rausholen können, so He-Man will gegen Pantor kämpfen und Battle Cat sagt, He-Man, das ist mein Kampf oder sowas. Das wäre richtig cool gewesen. Echt schade.
Ja, das stimmt, ja. Und der Pantor klingt wie die Ratte aus den Teersümpfen.
Ja, das auch.
Nämlich sogar mit der gleichen Musik dann auch. Das habe ich ganz, ganz witzig gefunden. Mhm. Also nicht nur die Geräusche des Tieres, sondern auch den Sound haben sie dazu, wie im Kerker Skeletors getan. Ja. Das war jetzt kein guter deutscher Satz, aber nee. Ist, was ich meine.
Ja, und jetzt muss ich nochmal überlegen, ich weiß nicht genau, was mir nicht Amster wieder sagt, aber der Karl Walter Dies, der ist irgendwie, der fällt jetzt immer wieder mal so aus der Rolle. Also der schafft es irgendwie nicht mehr wie du vorher gesagt hast, Olli, in einer besorgniserregenden Szene, da fängt er zu lachen an. Hier bei einer Kampfszene, sagt er irgendwie so gelangweilt irgendwas.
Ich weiß es noch, Dieter, ich weiß es noch. Er sagt, lass die Pferde laufen.
Ja, also. Weil,
der Himmel sagt, Panther greift an, bei der Macht von Grayskull, ich habe die Zauberkraft. Dieter, der Panther von Skeletor, meine Damen, lass die Pferde laufen, wir brauchen sie nicht mehr.
Ja, das war zu viel Emotion gerade von dir. Das war ganz abgeklärt,
genau.
Lass die Pferde laufen, wir brauchen die nicht mehr. Also genau. Der ist so tiefenentspannt und sehr abgeklärt, das ist mir nämlich auch aufgefallen. Und das passt jetzt zu dem, was du vorhin gesagt hast, wo sie da irgendwie bei der Zauberin sind, alle sind besorgt und er ist so, den Skeletor war ganz schön einen ausgewischt, ne? Ja, jetzt kommt ja die harte Realität. Ich nehme mal an, der Karl Walter Dies, der wurde separat aufgenommen.
Ja.
Und konnte nicht agieren auf die anderen und deswegen hat er das einfach so stumpf abgelesen, weißt du?
Ja.
Und der ist wahrscheinlich reingekommen, meinte so, Frau Körting, ich habe nur eine Stunde, ja, okay, wie soll ich es machen? Ja, lass die Pferde laufen. Ah, ist okay, gut, nehmen wir.
Ja, genau.
Das war sogar ganz sicher so, ja.
Genau. Also das fällt ihnen...
Aber irgendwie, das hat auch was. Das ist irgendwie, es ist so drüber, dass es schon wieder gut ist. So irgendwie so wirklich so, wie du schon gesagt hast, irgendwie, bei der Macht von Grayskull. Lass die Pferde laufen, die brauchen wir nicht mehr. Es hat was.
Genau. Ja, und das ist wirklich nicht das erste Mal. Also es ist in den Folgen vorher, ist mir das auch schon ein paar Mal aufgefallen, dass irgendwie gerade die Tonlage von Karl Walter Dies nicht wirklich in die Szene passt. Ja.
Mhm.
Aber ja, vielleicht war er ja gerade in Salzburg bei den Festspielen beschäftigt.
Ja, ganz genau.
Ja, gut.
Okay. Ja, und im Hintergrund, oder, ist dann schon wieder Feuerwerk. Skeletor steht auf Feuerwerk. Das stelle ich mir halt auch irgendwie lustig vor. Also im Palast dürfte es einiges an Raketen irgendwo geben, die sie gefunden haben. Und die benutzen sie jetzt auch in dieser besonderen Situation und bei diesem besonderen Moment der Krönung.
Zu Recht. Ja, klar. Wie gesagt, das ist the new Skeletor, ja. Der bietet seinen Leuten was. Der macht eine Show. Genau.
Aber wie geht's denn weiter, Dieter?
Naja.
Wir haben es eigentlich jetzt fast
durch. Wir sind eigentlich fast durch. Was ich mir noch notiert habe, Orko ist kein so ein guter Speer wie Mantenna, denn der wird ja vorgeschickt und er kommt zurück und sagt, ja, He-Man, Man-at-Arms, Snake Mountain ist komplett verlassen. Und hat mal so einen Kampfpanther und eine Monsterspinne übersehen, dass die noch dort sind. Das mutet etwas seltsam an. Genau, und was vielleicht noch erwähnenswert ist, Olli, du hast das auch schon angesprochen, Orko verspottet Teela, aber mal so richtig. Also weil er sagte dann, er wird sich jetzt wegbeamen, zurück in den Königspalast. Und wie war das nochmal? Jetzt habe ich es gar nicht mehr. Ich glaube, er wollte sich
kluge Teela.
Er wollte sich zu Prinz Adam beamen oder so, oder? Oder damit verspottet er sie ja, dass sie glaubt, dass sie ihn fragt, naja, genau. Prinz Adam ist ja noch dort. Und er bezeichnet sie dann, genau, Orko sagt, Teela lacht und sagt, wo willst du denn hin? Und Orko sagt, na, zu Prinz Adam natürlich, kluge Teela. Sicherlich braucht er meine Hilfe, der Arme. Also das finde ich nach dem, was ihm Teela diese Folge zugemutet hat, eine ganz gute Retourkutsche.
Ja klar, du hast nämlich jetzt weggelassen davor. Er nervt ja zum tausendsten Mal mit der Behauptung, er hätte jetzt Spider weg verscheucht mit seinem Zauber. Und dann sagt sie auch so, du Orko, das war He-Man, der hat dem am Kopf getroffen mit dem Schwert. Und dann ist das Spinnenvieh abgehauen. Und er so, was, wirklich?
Er hat ihn nicht verletzt.
Genau. Ja, genau, und sie so, ja, finde dich damit ab. Aber ich bin doch der Größte. Und dann schaltet sich ja noch He-Man ein und sagt irgendwie, also Thiele, dass du das immer noch nicht verstanden hast, ja? Nach so vielen Stunden Hörspielspaß, ne? Und dann lacht sie ja selber, ne? Und das ist dann ihre Tourkutsche.
Genau, ja.
Ja, das ist eben das, was ich da gemeint habe, ja. Dass zwei Kinder streiten sich.
Ja, aber ich, also einerseits ist es ein bisschen eklig von ihr, auf der anderen Seite denke ich mir auch so, dass sie wahrscheinlich sich sagt, ich kann es nicht mehr hören, ich werde dem jetzt mal einfach Reinbein einschenken.
Ja, aber alle anderen stehen drüber, ne? Das ist eigentlich das, was sie schlecht aussehen lässt. Und was sie auch schlecht aussehen lässt, ist, dass sie fürs leibliche Wohl sorgt, während die Männer hier noch Waffen schmieden und kämpfen und Zeugs machen.
Genau.
Und,
Mal das Kriegsgerät checken und auf Vordermann bringen und He-Man und meine Dames und Thiele kümmert sich mal um die Brötchen.
Lasst euch nicht aufhalten, Jungs.
Genau.
Die zieht das,
ich schau mal, ob
sie zieht die Schürze an. Ne?
Und genau.
Fehlt nur noch der Satz, endlich machst du mal was, wofür du geschaffen bist. Weißt du?
Genau, ja.
Noch so schön hinten reingeschoben, ne? Und dann auch wieder der Hinweis, ne? Auch arme Thiele, sie wird nie dahinter kommen, wer Prinz Adam in Wirklichkeit ist, ja.
Genau.
Gut, machen wir einen Deckel drauf.
Machen wir einen Deckel drauf.
Ich sagen. Ich beginne mit dem Fazit, denn mein Fazit ist wie in den letzten Folgen und vor allem seit wir so lange und ausschweifend reviewen, ist mein Fazit immer sehr, sehr gering, weil ja natürlich dann eh schon alles in der Review drinnen ist. Deswegen sage ich jetzt hier nur, es ist eine Übergangsfolge, viel zu wenig Skeletor, viel zu wenig bzw. schlecht eingesetzter Orko, viel zu viel Gedisse zwischen Thiele und Orko, viel zu schlechte Darstellung von Thiele, einige Szenen, die natürlich die Folge nur strecken, wie der alte Mann oder der Orko, die Orko-Stinkor-Szene, Orko- und Stinkor-Szene, aber, und jetzt kommt natürlich meine, wie immer sehr positive Herangehensweise zu den Hörspielen. Ich mag sie trotzdem, so wie du, Thomas, auch schon gesagt hast. Ich mag diese Folge trotzdem, denn sie ist trotzdem ein Genuss und sie ist trotzdem kurzweilig und macht trotzdem Spaß. Also alles gut, liebe Leute, wir lieben die Folge auch, aber ich gebe dieser Folge nur, ich bin mal ein bisschen strenger heute, ich gebe 5 von 10. Und reiche die Fackel weiter an den Thomas.
Das ist lieb. Ja, ich habe schon gesagt, technisch gesehen eine reine Filler-Folge. Also das ist so, sie wäre nicht nötig, weil sie bringt den Plot nicht voran, wenn es danach geht. Ja, sie hat aber dafür viele kurze, lustige und denkwürdige Szenen. Ja. Wir haben es schon vorhin in aller Ausführlichkeit beschrieben hier, wenn sie unsichtbar sind, wenn sie dann Hordak und so verarschen, sage ich jetzt mal. Oder die Szene mit dem alten Mann, auch die fand ich irgendwie atmosphärisch und unheimlich, auch wenn sie nichts bringt, ja. Also man könnte eigentlich sagen, das hier ist so viele kleine Episoden von den Abenteuern von He-Man und seinen Freunden. Das größte Sakrileg, was die Folge sich eigentlich erlaubt, ist der Titel. Die Krönung von Skeletor, das ist ein Witz, das hat der Dieter auch schon so schön auf den Punkt gebracht, ja. Das hätte man deutlich pompöser umsetzen können, ja. Allein schon das meckernde Volk, was sich über Skeletor aufregt, ja. Und dann hätte man das wirklich machen können, weiß ich nicht, Hordak kündigt ihn an, eine Fanfare, seht mich an, sagt dann Skeletor, er wird gekrönt. Und man hört einmal so das Volk, was sich so ein bisschen hingibt und dann noch die Meckerer aus der Ecke. Und dann hätte Skeletor vielleicht noch so eine bedrückende, düstere Rede halten können, um zu sagen, irgendwie die Zweifler unter euch, die werden alle im Kerker verschmachten, die mich nicht als neuen König ansehen. Und das hätte das Ganze noch bedrohlicher, noch bedrückender machen können und wäre dann auch dem Namen der Folge gerecht geworden. Hat man hier komplett weggelassen und auch eine Chance verspielt, das muss man einfach sagen. Aber wie gesagt, so diese ganzen Szenen,
die jetzt rausstechen, die haben mir dann trotzdem gefallen. Auch wenn sie nichts zur Story beigetragen haben, aber deswegen macht es Spaß, die Folge zu hören. Ja, und ich habe mich jetzt auch gerade ein bisschen schwer getan, welche Note ich gebe. Ich habe auch überlegt, vielleicht eine 5, aber weil die Folge mir wirklich Spaß gemacht hatte und ich auch sehr jungfräulich rangegangen bin, weil ich sie jetzt auch zum ersten Mal gehört habe, gebe ich ihr trotzdem noch eine 6. Mhm.
Ja, da schließe ich gleich an. Also die ausgelassene Krönungsszene, tatsächlich eine Riesenchance verspielt, weil ich glaube, da hätte man alles reinbringen können. Thomas, das, was du gesagt hast, da hätte man auch König und Königin nochmal, hätte Skeletor aufs Tableau holen können und sagen können, und ich werde... eure alten Herrscher werde ich in Marionetten verwandeln und werde ihnen das Gedächtnis löschen und was auch immer. Man hätte da die Folge rund machen können. Skeletor hätte, ich sag mal, keine Ahnung, er hätte schimpfen und poltern können gegen das Volk, oder er hätte einfach auch nur, wie er das auch gerne macht, das sadistisch genießen können, dass ihm das Volk jetzt ausbuht. Es wäre so viel möglich gewesen. Und das war der ganz große Downer, dass man das sozusagen hier nicht umgesetzt hat. Ja, ansonsten, ich wiederhole jetzt nichts, was ihr gesagt habt, dem stimme ich voll und ganz zu. Die Folge war handwerklich gut gemacht, ja, hat alles gepasst, alle die Szenen routiniert und teilweise wirklich sehr, sehr gut umgesetzt, die Dialoge und so weiter. Leider war halt wirklich die Story zu platt und zu dünn und zu wenig rausgeholt. Das ist das, was man hier bekritteln muss. Genau. Zu den Sprechern, das, was mir da noch hängen geblieben ist, ist das Tatsache hier, die Bösewichter auch wirklich Glanzleistungen liefern, also Franz Josef Steffens und Eric Fessen haben wir schon gesagt. Und auch Dragstor, ja, der bleibt sowieso in diesem Fünfteil in Erinnerung. Also das war wirklich cool. Aber ansonsten, ja, war leider zu wenig Stoff. Und für mich die Folge der ausgelassenen Chancen. Und darum bin ich hier in der Runde jetzt auch der Kritischste und vergebe nur eine 3 von 10. Ja, nur gute Dialoge geht auch nicht, Olli. Das ist zu wenig.
Na Wahnsinn, das ist ja das Lowlight dann bei dir,
nein,
oder? Von allen.
Nein, habe ich auch schon überlegt. Ich habe geschaut, was war meine Worst Episode ever, und das ist nach wie vor Spider, die Monsterspinne. Ja, wirklich? Da kommt sie noch nicht ganz hin.
Da bringt der Thomas kein Glück.
deine Bewertungen. Genau.
Ja. Zieht er dich runter, oder
ja,
was? Oder wie? Oder hast du das vorher schon beschlossen?
Nein, das nicht. Wertung. Ich bin, du, ich schreib mir das Ranking und das mache ich jetzt auch so, ich korrigiere das auch nicht mehr während der Folge, ich schreibe mir das immer schon vorher auf. Ja, das,
ja.
Genau.
Okay. Ich auch.
Genau.
Na gut, meine Lieben.
Ja, dann?
Dann bedanken wir uns mal wieder höflich bei unserem wunderbaren Thomas Freitag. Ihr hört ihn auch bei Die Zentrale oder bei Die tosende Hollywood-Schaukel oder beim Bibi Blocksberg-Podcast.
Das ist noch nicht ganz raus. Also das ist schon raus, aber da gibt es noch keinen Aufnahmetermin. Aber ich war letztens wieder bei Die Zwei zu Gast, einem befreundeten Drei-Fragezeichen-Podcast.
Ah, okay.
Ja. Wo mich der Thomas, der ist auch Thomas, der da mitmacht, mich den Fleisch...
Hast du eigentlich nur Leute, die so heißen wie Leute, mit denen du podcastest oder du selbst heißt?
nee. Achso, du meinst wegen, er stimmt, Oliver, ja, ich habe ja auch einen Olli bei mir, ne? Naja gut, der Thomas von Die Zwei meint ja zu mir, ich bin der fleischgewordene Wanderpokal der Podcast-Szene, ne? Ich werde immer nur weitergereicht, ja.
Tja.
Ja, ist auch ein Titel.
Genau. So, ja.
Muss man auch mal schaffen.
Ja, ich arbeite darauf hin, Deutschlands erfolgreichster Hörspiel-Podcaster zu werden, aber da muss mal langsam mehr passieren. Ne?
So. Irgendwann gibt es über dich einen Wikipedia-Artikel, wo steht, und er war eine bekannte Stimme in ganz vielen Hörspiel-Podcasten. Zum Beispiel da hat er mitgemacht, dort hat er mitgemacht.
Schön.
Genau. Schön, schön. Ich arbeite dran.
Genau.
Wir sind, war super. Dankeschön,
sehr
dass
gerne.
Du da warst. Hast du natürlich wieder das Ganze mit deinen guten Kommentaren ergänzen können und wir hören uns dann entweder im Sammelsurium-Podcast, wo alle Gäste nochmal vorbeischauen, ja, oder im Projekt nach den Hörspielen, denn wir haben ja nur noch zwei.
Da, genau.
Ja. Da haben wir auch schon, da sind wir auch schon ausgebucht.
Aber wir bleiben in Kontakt und das ein oder andere Special wird es sicher noch geben zu den Masters, das wollen wir auch schon mal verraten und ja, würde uns freuen, Thomas, wenn wir auch wieder mal zusammenfinden.
Ich komme wieder auf alle Fälle. Ich fühle mich hier immer wohl, es ist immer wieder schön bei euch und deswegen, wir haben schon am Eingang gesagt, der wertschätzende Ton, der macht's halt.
Ne? Genau, ja, und das ist einfach für dich auch so ein bisschen, wir wollen dich auch da so ein bisschen nicht einlullen, wie sagt man, ja, einfach so
ein Spinnen, wie es bei
ja, so einfach, dass du es schön kuschelig hast hier bei uns.
genau, so muss es sein.
Ja gut, ja Olli, dann möchte ich dir noch eine Frage stellen. Eine Frage zum Untergang von Eternia, der in dieser Folge...
Sehr gespannt.
Also Eternia ist ja jetzt nicht wirklich vor dem Untergang gestanden in dieser Folge, aber ich habe mir überlegt, du Olli, wenn irgendwann mal ganz langweilige Plots die Magie auf Eternia zerstören, kann ja mal vorkommen. Was glaubst du, was rettet dann Eternia? Ist das ein dunkler und belangloser Dialogvernichter? Ist das ein stürzender, pelziger, der Grislor-Licht hier? Oder ist das ein herzhaftes, die Jetslets braucht man nicht mehr? Oder sind das tanzende schwarze Irrlichter? Was rettet Eternia? Dialogvernichter, Grislor, Licht hier, Jetslets braucht man nicht mehr oder tanzende schwarze Irrlichter? Ich bring's kaum mehr raus nach zwei Bier.
Ja, zu wenig gegessen wahrscheinlich. Mhm. Ja, du könntest auch dem Rainer Brandt sein Nachfolger sein mit einem pelzigen Grislor Licht hier. Das finde ich super. Danke für diese vier wunderschönen Auswahlmöglichkeiten. Ich entscheide mich wieder für Nummer 4. Tanzende schwarze Irrlichter.
Ja, dann sind wir mal gespannt, ob das Eternia retten wird. Ja, ich sag jetzt zum Schluss der Folge das, was ich immer am Schluss von unseren Hörspiel-Reviews sage. Denkt immer daran, Eternia wird nicht untergehen. Und falls doch, dann erfährt ihr es hier bei He-Mans Machtschädel.